Sperrgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo und herzlich willkommen zur Binärgewitter-Talk-Sendung Nummer 6.
Bouillon.
Bouillon. Heute bei mir.
Bouillon.
Der Marc. Sag mal hallo.
Hallo.
Der Felix.
Bouillon.
Und ich bin der Fleidi. Ingo ist heute mal wieder verhindert, aber wenn ihr gerade live hört, er ist gerade im Chat, da könnt ihr ihn im Chat nerven. Ansonsten gab es, glaube ich, Tote der Woche, Felix.
So schnell? Oh, fuck. Ich habe doch gesagt, ich kann nicht so schnell machen.
Vielleicht erklären wir kurz, was genau. Bouillon eigentlich ist.
Weil, also jemand im Chat hat gerade vorhin einfach...
Das Wort, nicht jemand. Das Wort.
Das Wort.
Genau, das Wort hat vorhin im Chat Bouillon geschrieben und wir fanden es so lustig, dass wir diese Sendung heute
da ging irgendwie ein Auto, hier Spellcheck, korrekt, Dingensbummens kaputt. Und dann war so das Erste, was man im Grunde im Chat gesehen hat, als man reinkam, stand da das Wort, Doppelpunkt, Bouillon. Ich würde sagen,
wir haben ein Sendungsprogramm. Wir haben Wort der Woche.
Wort der Woche.
Oh nee, Bouillon. Das ist ja quasi unser Headline.
Auch, sowohl als auch.
Genau. Ja. Genau. Und zwar, wir haben zwei Tote der Woche. Und natürlich jetzt erstmal der wichtigste, der französische Künstler Möbius ist gestorben. Und zwar, der hat super coole Art, also Kunstzeugs gemacht, wenn man jetzt draufklicken könnte.
Hat er nicht immer nur Papier umgedreht und zusammengeklebt?
Ja, nee. Ah, ja. Der hat tatsächlich so ja. Art zu Tron, die Tron-Art gemacht und irgendwie Art zu Aliens und The Abyss und anderes Zeug. Hm. Und den Artikel, den ich verlinkt habe, der ist cool, weil da sind Bilder, die er gemacht hat, sehe ich dabei.
Masters of the Universe, He-Man.
Also ja, so. Da habe ich auch so gedacht, so, okay, gucken, ob da was Besseres kommt. Ah, Tron, das macht Sinn.
Auf jeden Alien.
Fall. Aber He-Man ist halt schon... Genau, also er hat relativ viel so Zeugsart und er hat auch Comics gemacht und so. Und der ist verstorben.
Oh, Leto Atreides.
Genau, Atreides. Willow. Ich weiß gar nicht, was Willow ist, aber das muss gut sein. Und Dune, genau.
Beiden.
Und jetzt, heute wurde verkündet, die Encyclopædia Britannica wird es nicht mehr so in gedruckter Form geben.
Ja.
Nach 244 Jahren.
Das ist schon
haben sie
ganz
die,
schön
haben sie
lang.
Die eingestellt und die Ausrede war, Wikipedia ist so allgegenwärtig und sie machen unser Business Model kaputt und deswegen können wir jetzt keine Bücher mehr verkaufen.
Ja.
32.
Ja.
Also ich finde es auch super bescheuert, sowas überhaupt zu haben, weil das sind 32 Bücher und versuchst immer irgendwas zu suchen, ja.
Ja, geht halt
und
nicht.
Und wenn du das einfach in Wikipedia machst, dann so, was, irgendwas zu, irgendwas anderem?
Oder vor 15 Jahren konntest du halt einfach noch nicht in Wikipedia nachschauen oder ins Internet gehen.
Oder vor 244 Jahren.
Da musstest du wiederum.
Konntest du da damals diese Bücher leisten, dann hattest du auch jemanden, den du für dich suchen lassen konntest.
Nee, damals gab es noch nicht so viele Sachen insgesamt. Da gab es nur drei Dinge, größtenteils Stein, Holz und Wasser. Und dann haben die drei Artikel Stein, Holz, Wasser.
Stein, Holz, Wasser und Bier?
Nee, Stein, Holz und Bier schon.
Ja, das war damals, da haben sie nicht
so... Nee, das waren die Verbindungen dann quasi und dann haben sich so die anderen Sachen quasi...
Achso, das ist wie bei Minecraft, das Zusammenbauen von Dingen.
Oder bei...
Zwei Stein, zwei Holz.
Bei Alchemie, dem Spiel.
Das nicht, ist ja natürlich auch. Nicht der echten Alchemie, weil das würdest du ja nie machen, Felix.
Nee.
Aus Dreckgold herstellen.
Das wäre aber ganz schön awesome.
Sie haben versucht, aus Bleigold herzustellen.
Aus allem möglichen Scheiß. Ich finde ja auch die... die Überlegung so gut, einfach so, ja, irgendwie Gold ist so gelb und dann machen wir irgendwas zu etwas anderem, was auch gelb ist und dann wird es Gold.
Ich sehe da gar kein Problem damit.
Da überhaupt kein Problem.
Da gab es tatsächlich eine Sendung zu in dem, wie heißen die? Shit, die skeptische Podcast.
Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Hoaxilla.
Hoaxilla, genau. Und die haben einen über Alchemie gemacht. Der war ziemlich lustig tatsächlich.
Ja.
Kann ich empfehlen. Sowieso, grundsätzlich.
Richtig.
Skeptische Podcast finde ich auf jeden
genau,
Fall.
Genau, und Enzyklopädie
Dramatica.
Nee, die gibt's noch. Die wird's auch noch länger geben. Und sie haben gesagt, ja, irgendwie das Wissen der Crowd ist jetzt irgendwie wichtiger geworden als unsere Experten, die da was dazu geschrieben haben.
Die Experten, die sollen jetzt einfach in die Wikipedia schreiben und alles wird gut.
Genau, das machen sie eh schon.
Ich würde die sogar flattern, wenn die das machen würden.
Ja.
Ich glaube, das bringt nicht viel, aber...
Ich habe letztens ein paar Wikipedia Artikel geflattert.
Kann man die einzeln?
Ja, kann man mit dieser Flatter-App beziehungsweise mit diesem Flatter, mit dieser Flatter-Extension für den Chrome. Die zeigt einem dann so ein lustiges Icon an, dann kann man da draufklicken, kann sagen, ich möchte das hier flattern. Ich hoffe mal, das geht dann auch an die Wikipedia, dass die das alles geclaimt haben.
Aber, ich claim mal kurz die Wikipedia.
Ja, das scheint zu tun.
Sehr gut.
Ja, in eigener Sache, wir sind gerade ein bisschen mit Verspätung hier am Senden, weil wir so ein bisschen mit unserem Senderechner gekämpft haben. Der Felix hat da so ein lustiges Automationsskript geschrieben. Felix,
genau, weil bis jetzt war es noch so, dass man jedes bei jeder Sendung ein Stück Konfiguration anpassen musste und da dreimal eine Nummer hochzählen musste, damit das Richtige passiert.
Ja, genau. Also der Dark Eyes, der unsere Sendung gerade streamt und unter anderem auch aufzeichnet, der hat dann so eine Konfigurationsdatei und da musste man an drei unterschiedlichen Stellen die Sendungsnummer hinschreiben und das macht ja irgendwie keinen Sinn.
Genau. Und deswegen haben wir jetzt Eminem.
Genau, weil und wir haben beschlossen, dass wir einen Rapper dafür brauchen, der das automatisiert und den haben wir jetzt halt Eminem genannt.
Genau. Und Eminem hat zwei Modi. Einmal quasi normal rappen und einmal live. Und live macht dann genau das Richtige einfach. Wiki. Und wir brauchen nicht mehr so komisches grafisches Bunti, weil das ein Shell-Skript ist.
Genau. Und das heißt auch, in Zukunft müssen nur noch auf dieser Kiste das
Eminem live aufrufen und dann
Eminem live aufrufen und irgendwie den SSH-Zugriff regeln. Da hatte da irgendwie auch noch Probleme mit. Und dann wird alles gut.
Ja, genau.
Richtig.
So, hier steht Leistungsschutzgeld. Wer möchte darüber reden?
Schutzgesetz, nicht Geld. Gesetz. Das habe ich natürlich,
natürlich
gemacht, damit du, um zu schauen, ob du aufgepasst hast.
Ich habe vorhin gesagt, das heißt Gesetz, aber ich habe halt nur vorgelesen, was hier steht.
Was Ingo gesagt hat. Wir haben jetzt ist nämlich unser Brain für diese ganzen Law-Sachen weg. Ingo.
Ja, wir haben ja überhaupt keine Ahnung von Gesetzen und von Recht und von überhaupt.
Und ja, genau. Und es gibt
Unwissen schützt vor Strafe jedoch nicht, wollte ich nur nochmal anmerken.
Ja. Aber wenn man hart genug daran glaubt, vielleicht?
Nee.
Vielleicht, weiß nicht.
Halt, ich bin Gerücht.
Verdammt. Gericht.
Dann genau. Sag mal einer was darüber.
Ich habe keine Ahnung, das ist.
Also
das
es geht irgendwie, also so wie ich das verstanden habe, bei dem englischen Text, den ich überflogen habe, es geht um ein Copyright-Gesetz in Deutschland, das Leistungs. Oh, warte.
Ich dachte, wir was trinken.
Entschuldigung.
Also die Überschrift ist German Law to make Google pay for news snippets.
Ich könnte auch den Artikel vorlesen, aber ich habe keine Ahnung.
Hier, wo Felix gerade genau. Intern krepiert, ja. Würde ich ihm genau. Auch gerne noch 12 Sekunden Zeit geben.
Ach, du bist so gütig.
Richtig.
Genau, und es geht um ein Gesetz. Oh, jetzt trinke ich erstmal was.
Live. Ich glaube, nach wie vor ist das Grundprinzip, dass Leute, die Robots.txt nicht verstanden haben bisher und... Ja. Da machen wir jetzt Gesetze, dass Leute das auch nicht lernen müssen.
Das sind immer noch die gleichen, die von Google Geld wollen, weil sie auf ihre Links verweisen.
Oder? Richtig.
Wegen Google News. Sehe ich das richtig?
Ja, ja, genau. Also und einfach wegen Google Suche quasi. Wenn Google so kleine Snippets anzeigt zu der Webseite, die du quasi ansurfen kannst, dann wollen die Geld dafür, weil ist ja quasi ihr Content.
Weil ihr Geschäftsmodell gerade in den Bach runtergeht.
Ja,
vermutlich.
Ein bisschen.
Richtig, die CDU.
Also, genau, die lustige CDU hat da wieder tolle Ideen. Mal schauen, wo das hinführt. Weil, also, ich weiß nicht, warum.
Und oh, Axel Springer kauft Leistungsschutzrecht bei der Koalition. Ja,
ja. Mit Netzpolitik. Ja, ja. Das fand ich sehr amüsant.
Ja.
Das habe ich auch gelesen.
Und...
Also geht's so wie ich das mitbekommen habe, hauptsächlich um die Bild.
Die dann schön, schön, schön. Ja gut, dann so linkt keiner mehr zu Bild, dann geht's allen besser.
Ja, nee, das ist also auch automatisch gut, weil die ganzen Seiten, die quasi so einen Scheiß machen, die werden einfach nicht mehr verlinkt und dann
der ist einfach nicht mehr relevant und machen wir unsere eigenen News.
Ich glaube, wir haben da total keine Ahnung, was es da eigentlich geht.
Natürlich.
Würde ich sagen, wir machen einfach jetzt mal weiter.
Wir reden jetzt gerade einfach
um den heißen Brei rum.
Ingo macht das nächste Woche. Und er kann was dazu sagen.
Wenn er nächste Woche wieder da ist.
10 Jahre Arch Linux.
Arch Linux.
Das freuen wir uns. Einfach mal, damit wir Arch Linux sagen können.
Ach, richtig.
Ja, ich habe es auch cool. durch den Blog-Eintrag von Arch Linux gesehen oder gelesen, dass sie 10 Jahre alt geworden sind.
Mhm.
Ja. Und ja, cool. Ich meine, ich habe es noch keine 10 Jahre benutzt, aber ich glaube, wenn man damit angefangen hätte vor 10 Jahren, dann wäre es auch ein riesen Doppel-Riesen-Pain gewesen. Also ich meine, es ist schon ein Riesen-Pain.
Immer noch.
Aber es ist halt einfach, glaube ich, weniger Pain geworden.
Mich schmerzt es immer, wenn ich versuche, ich habe mir in letzter
Zeit
Unmengen an VPS-Servern irgendwo gekauft aus
Gründen. Ach so, ja.
Und jedes Mal denke ich immer so, yes, Arch Linux. Und dann irgendwie 2010, 2005 oder so. Und dann gibt's natürlich, dann geht's los, dann wirst du es natürlich updaten, dass es nicht ganz veraltet ist, dann
quasi auf
der ersten Mal ab, weil Pac-Man abgedatet werden will. Dann musst du wieder irgendwie schauen, dass du die Pac-Man Conf New auf irgendwie Pac-Man Conf rumkopierst, dass er nicht jedes Mal abschmiert wegen Signaturen.
Aber das funktioniert?
Ja, das funktioniert. Dann kommt, gab's irgendwann mal ein File-System-Update, wo du manuell forcen musstest. Dann gab es einen LibUSB irgendwas Update, das du auch in einer bestimmten Reihenfolge installieren musst. Dann gibt es oft noch GDPC-Updates, da haben die Provider einfach scheiß Templates, wo diese GDPC nicht geblacklistet ist. Als Paket, das installierst du dann und dann kannst du gar nichts mehr machen, weil...
Wie schön. Der installiert ja dann einfach die GLibC oder wie?
Nee, also was, glaube ich...
deinstalliert. Der hat dann einfach eine andere wie der Kernel, der auf dem Hostsystem läuft.
Was glaube ich, am allereinfachsten ist du deinstallierst alles und installierst dann den Pac-Man. Und dann hast du nämlich keine Probleme mit Konflikten und kannst dann komplett upgraden bis zur aktuellen
Version. Außer du installierst natürlich die glibc in der neueren Version, die dann sagt, ich kann leider nicht mehr mit einem Kernel unter 2.6.18 arbeiten, weil es da irgendwo einen Breaking Change gab. Und viele von den OpenVZ VPS-Anbietern haben natürlich noch den
alten
Kernel. Dann musst du wieder in die Pac-Man-Conf dieses eine Repository da einfügen, das es irgendwo gibt. Auf dem deutschen Arch-Linux-Wiki ist es verlinkt.
Arch-Linux-Franz.
Das musst du dann über dem normalen Core-Main-Dingens da, nicht Arch-Linux-Franz, das ist ja für Jaurt.
Ja, die machen aber auch anderen
Kram. Nee, da gab es irgendeinen Typ, keine Ahnung, irgendeinen random, so eine ganz komische URL.
Die das hört sich jeder so eine komische russische URL, wo du dann irgendwelchen Shit nachinstallierst.
Und das installierst du dann rein und dann geht's eventuell irgendwie, nachdem du 15 Sachen gemacht hast, die nicht automatisch gehen. Und das ist irgendwie gut, liegt größtenteils an den Anbietern, dass die keine aktuellen Templates haben. Und
aber das ist halt Bleeding
Edge. Das ist halt auch ein Problem, wenn man da so V-Server-Geschichten hat, dass man da halt einen Shared-Kernel fährt.
Richtig.
Ja, das ist ein bisschen. Weil ansonsten, da könntest du ja einfach, das habe ich auch schon mal gemacht, in ein System, also die Boot-CD oder das Boot-Image von Arch Linux, das kannst du einfach auf einem lokalen System mounten, da rein CH-Routen und von da aus dein System neu installieren.
Ja.
Geht. Kann man.
Aber ja, das
oder
muss,
halt nicht,
muss ja auch nicht sein.
Ja.
Also tatsächlich bei so komischen VPS-Kram nehme ich lieber ein Debian.
Ja. Nee,
doch.
Für alles, was ich installieren muss, muss ich bei Debian mir irgendwelche Pakete von irgendwo ersuchen. Die sind immer alt und bei Arch gibt es immer alles in Jaurt.
Okay, dann großartig.
Ach, da fängt es allein schon an bei, keine Ahnung, einem halbwegs aktuellen BitTorrent-Client, was es auf Debian nie gibt.
Okay, dann würde ich dir jetzt tatsächlich Ubuntu empfehlen, weil das ist ja quasi ein Debian.
Ubuntu geht mir so tierisch auf den Sack, dass die standardmäßig mit Dreck daherkommen. Jede, selbst Ubuntu Minimal, bei jedem VPS-Provider hat einen Apache am Laufen, hat einen Sendmail am Laufen.
Ja.
Und ich so, warum habt ihr einen Apache installiert? Habe ich gesagt, ich will einen Webserver aufmachen? Nein.
Du wolltest ein Ubuntu, oder?
Ja, ich wollte Ubuntu.
Damit du wieder eine grafische Oberfläche quasi Ersatz für grafische Oberfläche.
Ja, nee, also selbst wenn bei Minimal ein Apache und ein Sendmail dabei ist, dann habe ich das Prinzip von Minimal nicht verstanden. Minimal sollte SSH sein und dann hört es auch schon auf eigentlich.
Mhm. Aber da kann man ja, komme ich später wahrscheinlich auch noch zu, dann kann man ja so Boot, wie heißt das, dieses Bootstrapping nehmen von Ubuntu, wie heißt das, Preseed. Und dann kann man das ja quasi alles einstellen.
Ja gut, normalerweise.
Und wenn dein VPS-Anbieter das natürlich unterstützt, ja, wäre natürlich super cool.
Nee, tun sie aber alle nicht.
Ja, okay.
Aber also wenn, selbst in dem Fall, wenn ich dann irgendwie die Auswahl habe, nehme ich immer noch Arch, weil da kann ich mir sicher sein, dass ich niemals so ein Major-Upgrade machen muss, das alles versaut.
Ja, halt ganz viele kleine Upgrades, die dir alles versauen.
Kleine Update, da kann ich mit leben. Das sehe ich dann, da weiß ich, dass ich innerhalb von den letzten 2 Wochen oder so suchen muss im Forum, was kaputt ging. Und dann zeigt mir man, wie ich es repariere. Das ist okay.
Wobei ich dazu sagen muss, ich habe da auf meinem alten Server, da habe ich, glaube 3 oder 4 Debian-Versionen immer abgegradet. Und da ist im Vergleich zu Arch Linux kaum was kaputt gegangen.
Ja.
Also die gucken schon, dass der Upgrade-Prozess einigermaßen flüssig läuft.
Also ja, vielleicht
muss
halt
man mal ein paar Configs anpassen oder so ein kleines bisschen, aber dann wusste man meistens schon, meistens kommt dann noch so ein Dialog hoch, wo man dann sagt, okay, ich möchte jetzt hier irgendwie Config überschreiben, nicht überschreiben oder irgendwie was anderes machen.
Mhm. Aber also dafür ist halt alt, ich meine, man kann halt nicht alles haben.
Also ich habe jetzt auf meinem aktuellen Server auch ein Debian laufen, Squeeze.
Ja.
Und habe da halt diese .deb-Repos eingebunden, dass ich einen aktuellen Nginx, ein aktuelles PHP habe, mit Fast-CGI Process Manager. Und ansonsten tut es für mich wunderbar und läuft stabil und alles. Also auf meinem Server würde ich jetzt tatsächlich auch keine Arch Linux einsetzen.
Total nur. Home-Server total glücklich.
Ja, auf dem Home-Server habe ich auch eine Arch Linux.
Oh, da habe ich aber auch das.
Server, also bitte. Da machen
also alles. So, wenn du richtig coolen Scheiß haben willst, dann musst du es eh von Hand bauen. So ist halt.
Ja, mein Home-Server, der beschwert sich. Jedes Mal, wenn ich dann Upgrade mache, muss ich Pakete neu kompilieren und Zeug. Das
ich, irgendwie, apropos Upgrade, ist ja mal wieder Mittwoch, das heißt Upgrade-Time.
Upgrade-Time.
Pac-Man-Apps-Y.
Das musst
aber du, das hat bis jetzt immer jetzt funktioniert.
Hier in der Sendung machen.
Ja, richtig. Jedes Mal.
Das ich finde es auch gut so.
Dann kann man wenigstens sagen, wenn wieder was kaputt gegangen ist und dass man lieber nicht upgraden soll.
Spotify startet in Deutschland.
Genau.
Das, ich.
Hat das von euch jemand schon mal benutzt?
Ja, habe ich. Ich habe mir damals einen britischen Account zurecht erschlichen irgendwie, dass ich das damals schon vorher nutzen konnte, aber dann war irgendwie ein Problem, dass du, ich glaube, alle 2 Wochen oder jede Woche musstest du dich dann mit einer britischen IP einloggen und das ging dann nur irgendwie begrenzt, dann hatte ich schon mal keine Lust. Prinzipiell ist es halt so Radio ein bisschen intelligenter gemacht, mit, ich sag mal, Desktop-Client und auch Mobile-Client. Und ich höre eigentlich zu wenig Musik. Also
das ist so ein bisschen was, wie hieß denn das, was es da in den USA gibt? Pandora zum Beispiel.
Genau, richtig.
Also das heißt, man kann da Musik hören, kann sagen, gefällt mir nicht. Und der spielt dann automatisch mehr so, was du jetzt gerade haben möchtest.
Ja, so in der Art. Was er auch macht, ist, er importiert auch deine iTunes-Geschichten zum Beispiel. Okay. Er hat so Sachen wie Inboxen. Also du kannst dann irgendwelchen Leuten sagen, hey, hör doch mal die Musik an und...
Ich habe ja bis jetzt gedacht, ich brauche das nicht, aber das hört sich doch ganz interessant
an. Du brauchst es auf jeden Fall.
Hat Apps, die du adden kannst, also du kannst irgendwie so ein Tune-Wiki adden, dass du auch irgendwelche Lyrics bekommst. Wenn ich jetzt draufklicke, dann ist da auf einmal so ein neues Ding außen.
Und das zeigt es aber auch nur in diesem Spotify-Client dann an, oder?
Genau, das ist also so ein bisschen so eine Art iTunes, keine Ahnung, auf irgendeinem Grund. Das läuft hier gerade Madonna, ich weiß nicht genau warum.
Grau. Mhm.
Ja, genau, und ist werbefinanziert, du kannst Geld zahlen, dann geht die Werbung weg und du kannst irgendwie dann mobil damit hören, was normalerweise auch nicht geht. Ich höre echt total viel zu wenig Musik. Normalerweise reicht es, wenn ich irgendwo eine Musiksammlung lokal habe, die kann ich dann immer durchhören und Spotify, eventuell verwende ich es mal, um mal mitzukriegen, was denn aktuell noch so läuft. Aber ja.
Ja, interessanter fand ich da auch eher die Diskussion wegen GEMA, weil da gibt's ja auch so das andere Feindbild neben der restlichen Content-Industrie, was so ein bisschen die GEMA ist. Mhm. Und die nervt uns ja schon seit Jahren damit, dass wir YouTube-Videos nicht mehr gucken können, weil der irgendwie im Hintergrund ein Lied dudelt, was irgendwie unter GEMA fällt und dann müssen gleich die kompletten Videos runtergenommen werden.
Richtig, da kommen wir nachher noch dazu, wie man sowas umgeht.
Genau, und da gibt's das Problem hat ja Spotify dann halt auch und die sind jetzt momentan mal gestartet, ohne dass sie irgendwie einen Vertrag mit der GEMA haben und sie wollen sich da irgendwie die schnellstmöglich einigen.
Und es gibt auch keine vorläufige Einigung, die steht noch aus.
Das heißt, sie bieten das Zeug jetzt einfach mal so an, ohne dass es irgendwie eine Einigung mit der GEMA gibt.
Hört sich richtig an.
Ja.
Ist ein bisschen fragwürdig, dass man so startet, aber ich bin sicher, der
GEMA ist eh evil, deswegen ist okay.
Richtig.
Die nehmen uns YouTube-Videos weg, die müssen evil sein.
Genau. Ach so, ja, apropos Upgrade. Ich wollte gerade meinen Server upgraden und der sagt, Catalyst ist kaputt und der braucht irgendwie einen alten Xorg und den kannst du jetzt gar nicht upgraden. Und
dann benutzt halt keinen Catalyst.
Ja, das Doofe ist halt, dann ist alles slow.
Richtig.
Echt?
Ja. Ja.
Also es ist nicht fast genug.
Welches Catalyst benutzen du bei Arsch? Das Repository? Genau, und welches Paket?
Catalyst,
da gibt's
auch Catalyst Utils.
Utils.
Ja.
Also Utils ist ja noch was anderes. Da gibt's irgendwie Hook einmal, dass es dann irgendwie einen Hook macht.
Hook oder Demon.
Genau.
Ja, keine Ahnung. Er ist jetzt jedenfalls gerade am Sterben.
Sehr gut, Sterben ist gut.
Aber mein Laptop updated gerade.
Richtig.
Der hat nämlich auch keinen Catalyst.
Wer wollte über Kickstarter reden?
Felix.
Kickstarter. Ich wollte über Kickstarter reden, nachdem ich dazu quasi gezwungen wurde. Und zwar, es geht darum, Kickstarter funktioniert.
Mhm.
Das hat Heise gesagt, deswegen muss es stimmen, quasi. Das sieht man halt auch an den Zahlen. Also es gab hier ein Projekt, was wir schon mal angesprochen hatten, glaube ich irgendwann später, von Double Fine Adventure. Ist quasi ein Oldschool Point-and-Click-Adventure. Und die haben sich halt bei Kickstarter quasi angemeldet und haben ihr Projekt vorgestellt. Und rauskam jetzt zum Ende hin 3,3 Millionen US-Dollar.
Ja.
Ihr Ziel waren 400.000 für das ganze Ding. Und ich finde, das ist ganz gut. Gute.
Wobei natürlich in dem Fall, das war auch der Kerl, der Day of the Tentacle, Monkey Island, Full Throttle, Grim Fandango.
Ja,
mit einem sehr professionellen Video und ist schon.
Ja, ich
funktioniert für ihn.
Funktioniert auf jeden Fall
gut. Oder auch genug. Für viele andere.
Ja, also funktioniert für Leute, die
tatsächlich auch
sich viele. Da Mühe geben, vielleicht einfach.
Ja, was, wie viel nimmt denn eigentlich Kickstarter? So, von dem Geld.
Das ist eine gute Frage.
Bin ich ein bisschen überfragt. Also ich glaube, die nehmen nicht so besonders viel, ein paar Prozent vielleicht.
Ach, nur von 3,3 ja, Millionen Dollar.
Ja, die müssen sich ja auch irgendwie finanzieren. Ja,
was machen die schon? Nix. Ja, das ist irgendeine PR, das kannst du mit Rails wahrscheinlich in 2 Tagen zusammen.
Klar, in 20 Minuten quasi.
Ja, machst du irgendwie Scaffold und sagst dann, hier habe ich so ein Ding und so ein Pledge und fertig. Und dann
ja, PayPal in Python rein. Einfach Import Kickstarter.
Genau, richtig. Das nervt mich auch schon ein bisschen an Flutter, dass die einfach doch einen recht großen Teil eigentlich nehmen, dafür, dass sie eigentlich sehr geringe Kosten haben sollten.
Ja, das ist aber mit den meisten so komischen
Technikzeugs. Halt die müssen das Zeug nicht nur betreiben, sondern die müssen halt auch Entwickler.
Dafür denke ich halt, dass Venture-Kapital für sowas echt super wäre, weil dann kannst du die Entwickler von vornherein Geld reingeben, bis das Ding mal richtig rund läuft. Und wenn es richtig rund läuft, dann machen die das über die Größe weg. Weil, wie gesagt, Kosten haben sie nicht großartig für Server. Also das bisschen, was die da statisch ausliefern größtenteils, das ist ja alles Pillepalle. Aber ja, ist auf jeden Fall besser, als wenn es nicht geben würde. Und mich stört es halt nur, dass die sich eigentlich oft einen recht großen Anteil gefühlt davon.
Das ist halt so moderne Technologiezeugs, das muss so sein.
Ja. Also ich lese hier gerade auf der Wikipedia, dass Kickstarter 10 Millionen Funding von Business Angels und Venture
Capital. Von Kickstarter bekommen haben, oh my God.
Die haben sich selber auf sich aufgesetzt.
Nee, die wurden von.
Das wäre einfach
super. Das wäre mal ein Bootstrapping.
Das wäre mal super Bootstrapping, auf jeden Fall. Ja. Das ist einfach quasi maximale Bootstrapping.
Sie founden sich einfach selber, indem sie sich selber founden. Das ist schon so ein Henne-Ei-Problem.
Nein.
Überhaupt nicht, okay.
An der Börse kannst du sowas sicher machen. 5%.
5%.
To the funds raised. Ja, 5%, ne?
Was? Wo?
Von dem Geld, das da eingespielt wird, kriegt Kickstarter 5%.
5%? Das ist schon anständig Geld.
Ja, richtig. Also das ist so.
Also ich würde sagen, Kickstarter funktioniert für Kickstarter also auf jeden Fall.
Die haben sie jetzt allein durch dieses Tim Schäfer-Ding haben sie einfach mal 150.000 Dollar bekommen über. Da kannst du einen Ingenieur gut ein Jahr lang mit rumrödeln lassen.
Genau, also die haben ja auch noch ein anderes Projekt, war ja auch über 1 Million gerade vor kurzem. Mhm. Und also es muss funktionieren.
Ja, aber es gibt echt coole Projekte, die es halt ohne Kickstarter nicht geben würde. Deshalb finde ich das schon mal ganz angenehm, dass es sowas überhaupt gibt.
Nee, ich habe da auch überhaupt kein Problem.
Und ganz ehrlich, wenn wir uns von Flutter irgendwie alle paar Wochen mal eine Pizza leisten können, dann ist es mir auch lieber, als wenn wir uns keine Pizza leisten können.
Ja, aber ich würde halt gerne, wenn ich dem Geld geben will, würde ich nicht 5% in irgendein Wegelager da abtreten.
Ach, ich weiß nicht.
Besonders, weil die das ja theoretisch dann auch noch versteuern müssen als Einkommen wahrscheinlich in ihrem Land. Also das dezimiert sich halt alles so unten durch irgendwie. Besser, als wenn es nicht gibt, aber...
Ja, du musst halt überlegen, sowas wie, wie Flutter zum Beispiel oder auch wahrscheinlich Kickstarter, die müssen ja auch noch dann Gebühren abdrücken für die ganzen PayPal-Überweisungen und so weiter, Kreditkartenkosten, wenn sie irgendwie Sachen über ein Konto einziehen oder sowas, das kostet ja auch noch alles Geld dazu.
Ja, richtig.
Ich denke, das ist schon okay kalkuliert.
Bitcoin.
Was, Bitcoins?
Keine Ahnung, einfach nur.
Gibt's es noch?
Ja,
total. Oh ja, da gibt's super viele, also Bitcoin, gibt's das noch? Ich habe an was anderes gerade gedacht.
Bitcoin, da gibt's super viele, was?
Nee, gibt's noch, ist auch gar nicht so, also ich habe neulich mal, so dieses VPN-Ding ins Mulwatt-Zeug habe ich mit Bitcoin, es ist eigentlich total problemlos. Gut, musst du ein bisschen nerdy drauf sein, um das Zeug zu installieren oder so, aber Überweisen geht super, ist kostenlos und gerade wenn du hier, keine Ahnung, mal ein anderes hier USA, Deutschland, so Geschichten machen.
Aber mit Bitcoins kannst du halt keine Mitarbeiter bezahlen.
Ach, das kannst du ruhig machen.
Ja, kannst du ausprobieren, auf jeden Fall.
Die also können sich davon halt im seltensten Fall was zu essen kaufen. Es gibt
ja Exchanges massenweise, die es dir umtauschen.
Ja, aber wenn du denen genug Bitcoins gibst, dann geht das auf jeden Fall.
Natürlich. Es gibt auch Restaurants, die Bitcoin annehmen. Können sie immer nur zu einem gehen, aber es ist dann... Schade, dass das noch nicht so top ist. Mhm. Aber das wird noch, glaube ich. Und dann kann man direkt...
Alles mit Bitcoins für immer.
Ja.
Aber vielleicht werden die auch mehr wert.
Ja, vielleicht sind
sie jetzt hier wieder hochgegangen. Hat irgendwie gestern oder so. Gestern hat einer 60.000 Bitcoins, glaube ich, getradet oder mehr und dann ging es auf $5 hoch oder so.
Ja, aber also hat er die gekauft quasi?
Eine Transaktion einfach nur. Ich weiß nicht. Und dann haben alle so, wow, hier.
Oh shit, Bitcoins gibt's noch. Ich muss die alle kaufen.
Oder verkaufen.
Nee,
oder
verkaufen heißt ja, dass der Preis untergeht.
Aber ich glaube, du kannst da immer noch, das fluktuiert immer noch. Fluktuiert. Fluktuiert.
Ich würde sagen fluktuiert.
Fluktuiert, wir sagen einfach fluktuiert. Es fluktuiert immer noch. Ich glaube, da kannst du
immer noch Geld mit Microtransactions.
Ich hatte so einen Trader-Bot, der das
gemacht hat.
Also ein 20 Zeilen Ruby-Skript ist einfach.
Du meinst, der läuft doch?
Der läuft sicher nur. Ich hab da mal 2 US-Dollar, habe ich gesagt, spiel damit. Und ich glaube, dann ist er irgendwann mal auf 4 US-Dollar hoch und ich so, oh, not bad. Und dann habe ich ihn weiterlaufen lassen und dann hat er, glaube ich, alles wieder verzockt oder so.
Der Schlingel. Nice.
Ja, auf jeden Fall, das war lustig. Das ist, da kannst du
der Traderbot, der Trader.
Genau, versuch dir mal bei irgendeiner, keine Ahnung, einem normalen Aktienunternehmen einen Traderbot zu bauen, der mit 2 Euro handelt, das kannst du vergessen. Und das hat Spaß gemacht.
Und du hast den einfach nur gekopiert und pastet von irgendwo?
Nee, hab ich selber in Nano auf dem Server live implementiert. Nicht so. Eigentlich soll ich ja total irgendwie versionieren und irgendwas anständig machen.
Bullshit, das Ding soll einfach so irgendwas tun.
Richtig, ich war auf dem Server in Nano in Ruby. Ah, war es schön.
Fucking Nano.
Ich schaue jetzt mal live nach. Und ihr müsst jetzt weitermachen. Ich schaue mal, was mein Traderbot so tut.
Wahrscheinlich nichts mehr, weil kein Geld
hat. Ziemlich sicher.
Aber scheiß drauf. Totally worth it einfach.
$6.88.
Oh, not bad.
Ja.
Gerade ist ja die...
Der tradet quasi so wie du Dings spielst, Roulette.
Gar nicht, nein.
Gar nicht? Nee. Weil so ein Roulette-Bot, das kann ich mir schon vorstellen.
Also der schaut einfach, oder jetzt mal vom Thema abzukommen, wir haben jetzt Zeit sicher. Hat einfach am Anfang was gekauft und hat dann gesagt, okay, sobald er irgendwie mehr als 2% über dem letzten Kaufwert ist, verkauf's wieder. Und dann wart irgendwie wieder, bis er dann bei dem Verkaufswert, bis der dann irgendwie 1% wieder runtergeht, dann kauf wieder was. Mhm. Und so dann halt immer so maximal, also nicht immer sofort was Neues kaufen, sondern einfach warten, bis es kurz wieder fällt.
Ja.
Und ja, so einfach da alles, da die ganzen Transaktionen umsonst sind. Und gut, also das war, ich habe es jetzt bei Bitcoinica gemacht, da gibt es einen Spread, also einen Unterschied zwischen Einkauf und Verkauf, aber
ja.
Hat funktioniert wohl, jetzt habe ich irgendwie im Lauf von
4
Monaten $3 gemacht.
Ja. Was man sich auch vorstellen kann, ist einfach so, er verdoppelt immer quasi seinen Einkaufswert und bis dann wieder runtergeht und dann geht er wieder. Also dieses typische Roulette-Dingsy.
Ja. Könnt ihr mal ausprobieren.
Nee, ja doch, macht es und schenkt uns Geld.
Total viel Geld.
Natürlich. Also Geld, es geht immer. Oder das einfach
ist auch der Bitcoin-Client, da gibt es irgendwie, also dieses Bitcoin-QT sieht jetzt ja gar nicht mehr so scheiße aus und hat auch irgendwie eine native Wallet-Verschlüsselung.
Das habe ich letztens auch gedacht, dass der gar nicht mehr so scheiße aussieht.
Er sieht noch scheiße aus, also da sind wir, da
aber nicht man so nicht, ganz furchtbar.
Der ist auch saulami, guck mal, Loading Addresses und jetzt steht er da für einfach mal anderthalb Minuten oder so. Oder nicht, weil es cute ist. Ich behaupte es einfach mal.
Cute ist kaputt, aber was auch kaputt ist, sind der Browser.
Alle Browser.
All the Browser.
Ja, ich glaube, der einzige, der Moment, oder gab's den?
Usable ist, glaube ich, der einzige, der überlebt.
Ja, oder Safari.
Links.
Wurde Safari schon geknackt?
Ich weiß nicht, ob der überhaupt mit...
ich glaube am ersten... Ach nee, es war 2011, hier sehe ich gerade.
Ja, also gerade ist ja die CanSec West, oder war die CanSec West, was so eine Security-Konferenz ist. Und da gibt's immer diesen Pwn-to-Own-Contest, bei dem, ich glaube, Betriebssysteme, Browser und noch irgendwas gehackt werden sollen.
Es gab wohl keinen.
Und dabei wurden so die großen Browser mal alle kaputt gemacht.
Mhm.
Also unter anderem Chrome, da gab's... Sergei Glazunov, der hat mit einem Zero Day auf Windows die Sandbox ausgehebelt. Dann gab's noch einen weiteren Exploit von der Sicherheitsfirma Wupen.
Die Wupen, davon hört man auch relativ oft. Das sind ein paar Fucker einfach. Yeah.
Also die scheinen aber auch was zu können.
Nee, sind Fucker einfach.
Okay, Felix sagt, sie sind Fucker, dann sind sie Fucker. Jedenfalls haben die auch es geschafft. Was haben die denn geschafft? Sie haben geschafft, irgendwie Exploit-Code auszuführen.
Mhm.
Also beziehungsweise irgendwie, da steht jetzt nicht, was von der Lücke die ausgenutzt haben, aber sie konnten auf jeden Fall Schadcode ausführen.
Also Wupen ist so eine Firma, die verkauft ihre Exploits für ganz, ganz, ganz viel Geld. Ich meine, es ist okay, aber es ist auch Fuckery. Von
ist
daher,
es okay?
Ist es nicht, ja, also keine Ahnung.
Das verkaufen jetzt den Browser-Vendoren und sagen, wir haben hier einen Zero-Exploit oder?
Meistbietender, das ist das Problem.
Das ist ein bisschen...
Und meistens sind es halt die Vendors, weil die das immer blöd finden.
Naja.
Und deswegen sind das ein paar Fuckers. Also ich finde okay, dass sie Geld verdienen wollen, damit was sie machen, klar, aber dass sie halt ein paar Fuckers sind, das ist eine andere Sache.
Das stimmt. Okay. Aber Safari, es wurde nicht geknackt, alle anderen schon.
Interessant.
Chrome, Internet Explorer, Firefox und Opera benutzt wahrscheinlich keiner, deswegen.
Also wo wir gerade bei Wupen waren, denen gelang es dann tatsächlich auch den Internet Explorer auszuschalten. Da konnten sie die Datenausführungsverhinderung abschalten, so die, die Speicherverwürfelung. Also,
aber das sind Sachen, das sind die Methoden wurden schon vorher ausgeschaltet.
Ja.
Also das ist jetzt nichts Besonderes, nichts Neues, sondern sie haben einfach einen Exploit gehabt, der die Sachen dann noch mitgemacht hat, quasi.
Genau. Das Lustige war, dieser Exploit, der funktioniert für alle Internet Explorer von der Beta vom 10er bis zu runter zum IE6.
So praktisch.
Und das ist schon, also das fand ich schon beeindruckend, dass man dann irgendwie über so eine große Codebase dann quasi einen Exploit findet, der, der die alle kaputt macht. Das
ist ziemlich cool, ja. Mhm. Was es noch gab, beziehungsweise gibt gerade, es gab jetzt wieder Patch Day bei Windows und die haben einen Critical Bug gefixt in Windows RDP.
Lass mich raten, das ist irgendwie seit Windows NT 4.0 oder so.
Seit unendlich lange wahrscheinlich. Und oder nicht wahrscheinlich, seit unendlich lange. Und die haben es gepatcht. Das heißt, es gibt diese Vulnerability. Und jetzt dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr lange, bis dann auch die ersten Exploits kommen. Weil man hat ja quasi den Binärcode, muss jetzt schauen, was wurde genau gepatcht. Und sobald das quasi raus ist, ist... Sieht's übel aus, weil es gibt viele Leute, die haben RDP, aber
wie
die
macht
haben...
man das? Ich meine, RDP kannst du ja auch nicht wirklich absichern nach außen, oder? Der muss ja offen... Nee,
also es gibt was und das war von Microsoft gesagt, dass du es machen sollst. Du kannst so ein Trust, so ein, irgendwie so ein Trust-Dings einstellen, dass du dich erst mit dem Server quasi verifizieren musst und
ja,
freigeschaltet
sein. Ja, oder so ein Bastion-Host oder
aber
sowas.
Aber das machen trotzdem die Leute nicht, weil es halt ein Pain ist.
Ja, gut, ein Bastion-Host wäre natürlich die Sache, dass du dann sagst, RDP nur von einem Rechner zulassen.
Ja, und das ja, ist dann genau, dass man dann halt quasi eine Firewall so einstellt, dass sie nur RDP-Verbindung von einem Rechner zulässt und dass man sich dann halt auf einen Rechner verbinden muss und von dem verbindet man sich weiter.
Genau, aber es gibt halt nicht so viele Leute, die das so ernst nehmen mit ihrem Kram.
Genau, besonders weil du halt bei Windows auch nicht so angenehm SSH tunneln kannst, wie bei Linux Bastion-Hostingern.
Ja, also, genau, also es bei Linux ist es ja kein Problem, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch zu.
Genau, also es gibt natürlich auch so SSH für Windows-Zeugs.
Ja, gut.
Ja, gibt's. Aber das macht halt auch wieder keiner. Das, das machen noch weniger Leute wahrscheinlich als die, die irgendwie eine Kiste freischalten.
Vermutlich.
Und das ist schon hardcore, weil das ganz frisch ist und remotely exploitable und es gibt unendlich viele Kisten, die das können und dann auf zum nächsten SQL-Jammer.
Unendlich ist so deine Einschätzung als Profi in der...
Ja, auf jeden Fall. Unendlich viele Computer sind unendlich hart vernichtbar. Quasi.
Genau. Unendlich hart vernichtbar auch Firefox. Den hat es nämlich auch erwischt. Da war auch der Fall, dass zwei Entwickler, deren Namen ich gerade nicht aussprechen kann.
Wahrscheinlich russisch?
Der eine ist Vincenzo Iozzo. Der andere heißt Willem
Pinata.
Pinkers. Kers oder so. Ja. Jedenfalls haben die auch eine Use After Free Lücke gefunden und ausgenutzt. Also da wurde dann quasi Speicher noch benutzt, nachdem er schon wieder freigegeben wurde.
Ja.
Was auch so ein bisschen
super cool.
Was auch so ein bisschen blöd ist, wenn man das in seiner Anwendung hat. Und damit konnten die quasi auch die Data Execution Prevention und die Address Space Layout Randomization, was wir vorhin schon beim Internet Explorer hatten, das konnten die da halt auch beim Firefox ausnutzen und konnten damit halt auch Shardcode ausführen. So, dann hatten wir das Browser-Gedöns. Das Schöne an so Sachen ist ja, wenn das auf so Security-Veranstaltungen passiert, dann werden die Lücken relativ schnell öffentlich, die werden von keinem ausgenutzt und hoffen wir das mal. Das und sie werden auf jeden Fall danach nach Bekanntwerden gefixt.
Sie werden auf jeden Fall gefixt. Und
finden wir auf jeden Fall gut.
Genau. Und es gibt halt auch immer, also bei den Browsern ist es jetzt tatsächlich schon was Eigenes, weil du brauchst ja keine eigene, du musst ja nichts mehr machen, damit deine Kiste gefixt wird. Im Gegensatz zu deinem Betriebssystem.
Ja, weil der Browser, also Firefox hat es ja zumindest auf Windows mittlerweile auch implementiert, dass der automatisch sich updatet.
Genau.
Und Chrome hat das ja schon lange drin.
Genau.
Internet Explorer wird wahrscheinlich mit dem Windows-Update mit abgedatet.
Genau, aber das musst du dann halt auch machen. Das ist ein bisschen doof. Mhm.
Ja, wobei die aktuellen Windows-Versionen, wenn man also so ein Windows 7 installiert...
sagen, mach dir deine automatischen Updates an.
Nee. Das ist ganz standardmäßig aktiviert.
Oh,
es gibt nur ein paar Updates, bei denen man manuell, aus Gründen, die ich momentan nicht nachvollziehen kann, gibt es ein paar Updates, bei denen man manuell draufklicken muss, dass er die jetzt
die installiert. Sind nicht mandatory wahrscheinlich. Das sind vermutlich keine Sicherheitssachen, sondern einfach nur irgendwie so, dass es irgendwie besser wird.
Sind vielleicht so irgendwelche anderen Bugfixes oder so, aber ja. die relevanten Sachen, die werden auf jeden Fall mittlerweile automatisch runtergeladen. Mhm. Also zumindest bei den okay. Windows-Versionen, die ich in der letzten Zeit mal installiert habe, was hauptsächlich 7 war.
Mhm. Das ist doch ganz nett.
Ja. So, genau. Was hatten wir denn da noch?
Mehr Browser.
Mehr Browser.
Härter richtig. Browsen.
Der Firefox wird eventuell bald H264 und eventuell auch AAC unterstützen. Nämlich haben die vor, hardwarebeschleunigtes Video über Codec-Schnittstellen, die auf dem System vorhanden sind, zu nutzen. Wow. Ich habe nicht kapiert, warum sie das bisher nicht machen wollten, aber irgendwie
sie hatten sie wahrscheinlich Angst
vor. Ja, ich glaube, sie wollten auch so ein bisschen die Freiheit mit freien Codex pushen und haben dann irgendwie festgestellt, dass es eigentlich die meisten Leute dann dran hindert, Videos zu gucken, und die mussten dann halt einfach den Flash-Player benutzen, was noch weniger frei ist, als jetzt irgendwie H264 abzuspielen.
Richtig, auf jeden Fall haben sie da wohl so einen Plugin-Framework-Schnittstelle MPAPI, PAPI. Und ja, sie haben das wohl intern in Gecko drin, und jetzt wollen sie eventuell das Ganze dann über NPAPI mit N wie Norbert auch für externe Codec-Anbieter zur Verfügung stellen. Und das würde bedeuten, dass dann auch H264 und MP3 und wahrscheinlich auch AAC auf den Systemen unterstützt werden könnten, die das standardmäßig bieten,
genau,
also wie zum Beispiel ein Mac oder ein Windows.
Genau, also auf dem Mac hat man das QuickTime-Framework. Wenn das unter Linux, dann vielleicht der G-Streamer oder die was gibt es denn da so?
Keine Ahnung, was der M-Player halt benutzt.
Ja.
Diese komischen Lip-irgendwas halt. Lip das Richtige.
Wahrscheinlich
ja, G-Streamer. Ja, ich glaube, die müssen dann schon auf das Audio-Framework drauf zugreifen. Also entweder man hat dann halt irgendwie einen Xine am Laufen oder einen G-Streamer oder sowas, und ja, wenn das dann die Codec supportet, dann wird es wahrscheinlich schon gehen. Also ich glaube nicht, dass die da halt alles supporten, was es da an Audio,
nee, das geht ja
Sound-Server und sonst was gibt.
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt halt Sachen, die werden standardmäßig benutzt.
Genau, eine riesige Diskussion auf der Mozilla Dev Plattform Mailingliste. Da kommen auch immer Leute und sagen, ja, aber wir selbst, genau, wenn wir es könnten, wir sollten trotzdem AAC noch blacklisten. Was? Blacklisten? Und dann andere Leute so, ja, aber dann hassen uns alle.
Das ist halt alles so ein Problem. Ich meine, WebM
kann halt nicht alles haben.
WebM ist tatsächlich eigentlich ein netter Codec. Mhm. Ich habe da vor einer Weile mal mich ein bisschen näher mit beschäftigt. Ist eigentlich ein gut gemachter Codec, er ist aber furchtbar dokumentiert. Die Implementierung, also die Referenz...
Das ist ja auch VP8 basiert, ne, das Ganze.
Das ist VP8.
Ist komplett
VP8. Also ist VP8 in einem modifizierten Matroschka-Container mit Ogg Vorbis als Audiospur.
Ja, und VP8 war ja der letzte Ramsch.
Ja, VP8 ist halt, der Codec an sich ist gut gemacht, ja. Aber der ist halt saumäßig beschissen dokumentiert und die Referenzimplementierung besteht halt aus krude geschriebenem, handoptimiertem C-Code.
Richtig, und das Problem ist, dass diese Referenzimplementierung auch der Standard ist.
Ja.
Und die Referenzimplementierung hat Bugs und genau, die Standards sind heißt, Teil, die Bugs sind auch Teil vom Standard
genau, geworden. Genau, das heißt, die Bugs sind Teil vom Standard. Plus, man muss es halt tatsächlich auch mal sagen, H264 performt halt immer noch besser und ist halt auch in diversen Geräten in Hardware implementiert.
Richtig,
das also ich meine, für Webvideo kann man sich drüber streiten.
Auf der Mailingliste sagen sie dann auch so, ja, aber es gibt schon 3 Systeme und einen Chip-Provider, die Hardware-Acceleration haben. Nur hat halt echt keiner so ein Gerät.
Ja,
also jedes fucking gibt, iPhone,
wir
jedes
das ja
fucking
auch
Android kann H264 haben.
Ja, wir hatten das ja auch letztes Jahr, letzte Woche, dass irgendwie das von der Scene unterstützt wird. Deswegen muss es gut sein.
Richtig, die Internetpiraten haben gesprochen.
Die Piraten wollen H264.
Und jetzt kommt es auch deswegen, würde ich sagen. Nur deswegen.
Wahrscheinlich, also diese Theorie könnte man jetzt auf jeden Fall mal aufstellen. Ja.
Richtig.
Die müssen die Piraten unterstützen. Ich glaube, das ist das Einzige, was Sinn macht.
Richtig.
Also eine wahre Spekulation.
Genau, wo wir gerade beim Browser waren, da gibt's jetzt irgendwie was Neues, Altes von VMware. Und zwar bieten die jetzt, also die schreiben halt groß hier irgendwie Virtual Machines in your Browser, was es tatsächlich eigentlich nicht ist. Es ist halt einfach die Möglichkeit, mit moderner Webtechnologie ohne externe Browser-Plugins virtuelle Maschinen über einen Browser zu kontrollieren. Was an sich
ja eigentlich... Kontrollieren?
Kontrollieren, ja.
Nur kontrollieren?
Ja, man kann sie hoch und runter fahren, man kann den Desktop anzeigen, bei Windows-Maschinen zum Beispiel, oder halt irgendwie über den Browser deinen Bildschirminhalt ausgeben, sagen wir es mal so. Und du kannst halt Maus und Tastatur steuern, und das Ganze funktioniert halt mit einem HTML5-Canvas, mit Websockets.
Okay, das ist quasi das, was es schon seit irgendwie gefühlten 10 Jahren in Java gibt.
Ja, genau, das gibt es in
Java. Java-Applet-Zeugs
halt. Genau, das gibt es in Java.
Ach so, aber also Java-Applet-Zeug ist ja...
Ja, also das ist, du gehst auf eine Webseite und dann siehst du, was dein Server gerade macht.
Genau, was es auch gab, womit ich vor 5, 6 Jahren, also so im Jahre 2005, 2006 rum, 7 Jahre, mal gearbeitet habe, war der VMware ESX-Server. Und da gab es dann auch so die Möglichkeit, dass man sich zumindest auf dem Firefox den Browser-Plugin installiert und das dann auch über einen Browser machen kann. Mhm. Aber das läuft jetzt halt unter dem Codenamen VSX, läuft es halt nativ in einem Webbrowser, der sauber HTML5 kann. Und dann funktioniert es halt auch zum Beispiel auf sowas wie einem iPad oder so. Dann kann man halt auf dem iPad seine Dings, seine virtuellen Maschinen ansurfen und kann da irgendwie drauf arbeiten.
Richtig, wenn man das haben gab's möchte. Auch vorher schon mal vor mehreren Jahren. StackVM.com war auch so ein recht großer auf Hacker News, das Ganze damals. Die haben jetzt irgendwie so eine ganz komisches Homepage-Design und haben zwei Spin-off-Produkte.
Glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so, oder vor einem Jahr knapp, glaube ich. Das war letzten Sommer, wenn mich nicht alles täuscht.
Echt so kurz.
Oder vor 2 Jahren? Das war irgendwann im Sommer.
Ja, auf jeden Fall, da gab's noch mal ein paar Blogposts, die da irgendwie recht hoch waren. Und die haben das damals schon gemacht, ja, also StackVM, 1 year ago, Virtual Machines from your browser. Aber das war auch nicht so gut. Egal. Auf jeden Fall gibt's das schon und der hat ein bisschen so ein freaky Webdesign und sieht alles recht hässlich aus, aber das geht schon lange. Richtig. Was es auch noch gab, war ein neuer Cloud-Speicher. Ja, Anbieter, der Space Monkey. Ist eine ganz nette Idee, ist halt irgend so eine Box, so eine kleine. Mhm. Da hast du eine Terabyte Fest, nee, was war's?
Ein Terabyte.
War's ein Terabyte, ja, genau. Mhm. Ein Terabyte Festplatte drin. Und die benutzen, sagen dazu Cloud-Gebimsel, weil du nicht nur diese Festplatte hast, die sich irgendwie über, keine Ahnung, wahrscheinlich alles in deinem Netzwerk wiederfinden lässt, sondern die verschlüsseln das und replizieren das dann auch über alle anderen Cloud-Anbieter-Menschens. Und das gab's ja schon früher, natürlich nicht als Appliance im Normalfall, sondern einfach so. Was aber ganz interessant ist, Voila zum Beispiel hatte das am Anfang eingesetzt. Mhm. Die haben das gestoppt. Die haben dann irgendwie, also am Anfang konntest du auch Space traden quasi. Du hast dann irgendwie gesagt, hier, ich habe 10 Gigabyte. Und dann sagen die, ja, dann kriegst du 1 Gigabyte Cloud Space dafür, wenn du das zur Verfügung stellst. Das haben sie irgendwie eingestellt. Also die machen das nicht mehr. Spider Oak hat neulich einen Blogpost geschrieben und hat gesagt, gut, da war ihr Friend-Referral-Programm irgendwie. Da haben sie auch gesagt, das haben Leute missbraucht, das fahren wir zurück. Das ist jetzt zwar nicht direkt Speichertraden, aber...
in welcher Form irgendwie gesagt, ich gebe jetzt 200
es
Terabyte...
Es gab eBay-Aktionen mit 50 Gigabyte Spider-Oak-Account, die so, dann irgendwie Inder benutzt haben, um sich da Zeug anzulegen und dann, das hat mich auch ein bisschen erinnert an Overnet früher. Overnet war ja eDonkey 2000 und dann gab es dieses Overnet, das erste, was auf dem Kademlia-Protokoll aufgesetzt hat. Overnet. Was dann irgendwann eigentlich nur noch benutzt wurde, zum größten Teil dafür diesen, Gott, wie hieß der Wurm? Das wurde so ein, also dieses Kademlia wurde dann quasi zum Command and Control Network umgebaut für diesen Wurm. Und Overnet hatten dann so wenig Leute installiert, dass irgendwie über 50% von Traffic.
Stormworm?
Der Stormworm, ja, genau. Der Stormworm hat dann dieses Kademlia benutzt und auf jeden Fall in Overnet gab es auch so die Idee, dass du quasi, wie heißt das nicht? Dieses Konzept, dass du quasi Credits sammeln konntest. Ja. Und das erinnert mich alles ein bisschen an das Zeug. Da gab es auch früher Apple Juice, gab es auch eine Tauschbörse, die hieß Apple Juice, kennt keiner mehr, total abstrus.
Das ist halt wie LimeWire, nur im Apple.
Ähnlich. Nee, da konntest du auch dann zum Beispiel so Credits sammeln, indem du uploadest. Und das sehe ich halt, ich meine, bei BitTorrent gibt es ja auch dieses Choking, was irgendwie immer noch einen sehr komischen Namen hat, die du auch dann irgendwie, je nachdem, wie viel die
Leute...
Ja, genau, wie viel die Leute dir geben.
Ja, aber so das
macht mehr Sinn, weil das ad hoc ist.
Das Blöde ist ja, es gibt tatsächlich auch Tracker, die das berücksichtigen, da es irgendwie Clients gibt, die dann irgendwie die Statistiken an den Tracker zurückliefern, aber das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was man tatsächlich hoch und runter lädt.
Richtig.
Was es da letztens gab, was
ich also habe. Das hat protokollmäßig, hängt es nicht zusammen. Das heißt, der Client kann, wenn man den irgendwie richtig manipuliert, kann man dem
also standardmäßig
sagen,
schon dasselbe, aber du kannst natürlich einfach mal 2 davor machen. Das waren auch die ersten hier Leecher-Mods für BitTorrent, die dann immer noch gebannt wurden, weil die dann irgendwie von allen anderen auch die Statistiken bekommen haben. Und ja, auf jeden Fall, dieses Space Monkey verteilte Storage-Netzwerk will Cloud-Speicher billiger machen. Ich muss sagen, gefällt mir. Also die, jetzt nicht unbedingt, dass es so eine Hardware-Appliance ist oder sowas, aber mir würde gefallen, dass ich über so ein Overlay-Network ein redundant verteiltes redundant verteiltes Netz habe. Das Problem ist halt, weil die ganzen Leute das auf ihren normalen Rechnern laufen lassen und die dann immer an und aus sind, musst du die natürlich extrem replizieren, damit du dir sicher sein kannst, dass das auch verfügbar ist.
Ja, und dann hofft man halt auch mal, dass die ihre Krypto im Griff haben. Weil wenn du dann halt deine Daten quasi so durchs Netz schiebst und die liegen auf Rechnern von fremden Leuten, dann hofft mal, dass die ordentlich verschlüsseln.
Ja, richtig gut. Das ist ja AES 128 oder und RSA 4096. Das kommt drauf an, was die für
Key benutzen. Je nachdem, wie die ihren Keyen benutzen.
Ja, das deinen ist Key halt. Also das ist ja nicht so
wild. Ja, okay, wenn sie RSA nehmen, dann muss es funktionieren.
Genau, da kannst du einfach ein Passwort benutzen, also sie benutzen AES und RSA, bedeutet sie benutzen ein asymmetrisches Verfahren,
ja, klar,
um den Schlüssel zu bauen.
Ja, gut, das ist ja Standard. Das macht ja zum Beispiel GPG auch so.
Das machen ja alle so, weil asymmetrisch so
Also normalerweise benutzt man asymmetrisches Verfahren ja tatsächlich nur, um den Schlüssel auszutauschen, der dann die symmetrische Krypto anlockt.
Genau, sie sagen, auch der Zugriff per Browser ist von überall aus möglich. Da wird es dann schon wieder ein bisschen komisch. Ich meine, du kannst das Krypto-Zeug zwar theoretisch so auch per JavaScript machen.
Aber blockweise verschlüsseln, also da müssten die wahrscheinlich schon eher...
Also die werden wahrscheinlich auch die Metadaten irgendwie hochladen und die Metadaten dann entschlüsseln, also das kannst du eventuell fast im Browser machen, dass die dir quasi nur eine Metadatenliste schicken und dann rödelt er bei dir ein JavaScript lokal mit deinen Login-Daten. Oder du gibst denen halt einfach per Webservice die Daten.
Wir hatten es doch auch erst von der Zeit irgendwie das S-MIME und GPG im Browser. Gab es da nicht irgendwie eine Implementierung?
Das bin ich ziemlich sicher, dass es
das da hatten wir, der hat
ja, einfach mal gesprochen. GPG im Browser gab es.
Genau, und warum soll das nicht funktionieren? Das ist ja quasi identisch.
Richtig.
Ja, das war aber ein Browser-Plugin.
Achso, das ist ein Plugin.
Also das war eine Extension.
Nur ob sie es dann auch im Endeffekt machen, ist halt die Frage. Aber mir gefällt auf jeden Fall die Idee von diesen Backup-Lösungen, die dann ein Overlay-Netzwerk, weil, also ich meine, Speicher ist genügend vorhanden für alle.
Genau, wir haben ja alle relativ viel Speicher. Wir wollten dann halt nur irgendwie auch so schnell ans Internet angebunden und redundant verfügbar haben.
Richtig, das eben allein schon bei der Redundanz. Ich meine, es wäre ja, es ist halt, wenn du es lokal auf der Platte hast und du dann mit Parity-Daten das Ganze noch, du musst halt echt, wenn du ein Gigabyte quasi gebackupt hast, musst du mindestens noch irgendwie, keine Ahnung, 3 Gigabyte hochladen oder das dann haben sie irgendwie so eine, vielleicht eine Supernode-Architektur oder so. Es ist halt alles mit unserem Upload alles noch recht schwer zu bewerkstelligen.
Apropos BitTorrent.
Oder wollen wir kurz hier mit Space Monkey fertig machen? Also das Ganze gibt's noch nicht. Das soll erst im Sommer 2012 kommen und dann in die Beta gehen. Das heißt, bis man das tatsächlich als Endnutzer benutzen könnte, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Interessieren wird's mich tatsächlich auch mal, aber dann halt auch so die Sache, für die ich momentan Dropbox verwende. Wie sieht's denn aus mit Kollaborationsfeatures?
Also mir wird auch schon das Backup fast reichen, aber das Problem ist halt, dass du echt, also vom Preis her, es gibt Anbieter keine Crashplan oder so, da zahlst du pro Monat halt irgendwie $2-3.
Wenn dir es nur um Backup geht, dann ist wahrscheinlich Crashplan um einiges billiger.
Richtig.
Und da zahlt man ja auch nicht für die Datenmenge, sondern halt für die Anzahl der, ich glaube, die Anzahl der Festplatten, die man backuppen will oder die Anzahl der Rechner, die man backuppen will, irgendwie sowas.
Ja, Crashplan. Also ich hab's ja und da gibt's mehrere Plans. Also ich habe irgendwie den Unlimited Plan, bedeutet, ich kann einen Rechner so viel backuppen, wie ich will. Und dann benutze ich nur auf meinem NAS für die Konfiguration zumindest, benutze ich quasi, backe ich direkt auf meinen Laptop ab vom NAS und nicht noch in die Cloud quasi. Aber ja, es ist halt auch die Sache, wenn du mehrere Gigabyte hast, das könnte natürlich, was sein könnte, sind so RAW-Fotos, die werden recht groß. Oder wenn du so Podcast-Geschichten machst, aber die meisten Leute werden halt ihre illegal kopierte MP3-Sammlung da irgendwie hochschieben. Weil wenn du sie legal gekauft hast, dann kannst du die einfach wieder runterladen, wenn die kaputt geht.
Ja.
Bei deinem Anbieter im Normalfall, also zumindest das ganze iCloud-Zeug oder
legal gekauft hast, kannst du zum Beispiel über
Google Music hochladen, iCloud Music, legalisieren.
Ja.
Nicht, heißt es iCloud? Nee.
Das heißt
iTunes Match.
iTunes Match, genau. Das habe ich auch
gemacht. Genau, da ist es halt gut. Also Fotos kann ich sehen, die werden manchmal recht groß und Videos eventuell auch, aber ich kenne sehr wenig Leute, die wirklich so Videos aktuell zu Hause haben, die sie selber irgendwie Urlaubsfilme, keine Ahnung. Meist Raubkopien. Naja.
Ja, also ich meine, Leute haben Daten, vielleicht auch große Daten, die möchten sie irgendwo sicher im Internet haben.
Also Daten, ja, genau. Große Daten hat kaum einer, würde ich behaupten.
Richtig große Daten auf jeden Fall nicht.
Und da reicht, das ist halt auch so, das ist ein bisschen das Problem, das ist zwar eine geile Idee, aber den ganzen Stress, normalerweise kannst du bei irgendeinem beliebigen Anbieter, jetzt wo S3 neulich auch wieder billiger wurde, hast dir irgend so ein Cloud Storage irgendwo geholt, kannst dann da theoretisch drauf backuppen und wirst da nicht arm durch.
Ja, genau. Ich habe da auch, da gab es irgendwie eine Aktion, High Drive von Strato.
Ah, ja.
Da gab es halt irgendwie Codes, dass du es so bekommst und ich habe mir das mal geholt, weil du musst auch nichts sonst angeben, außer deinen Namen.
Ach, das haben sie, ich habe damals irgendwie so einen Cbit-Code gehabt, da war die Kündigung so nervig, du musstest einen Fax zur Kündigung schicken.
Nee, Arsch also,
auf irgendwie so ein 10-Euro-Produkt.
Du gibst sonst keine Daten an, außer deinen Namen.
Ja, cool. In dem Fall, ich musste damals mehr angeben. Ich habe Strato High Drive auch, wahrscheinlich habe ich es immer noch, aber mir fehlt da immer so ein bisschen, also 100 Gigabyte bieten sie dir klar, oder 20 Gigabyte im normalen.
Also ich bin auf 150 gerade.
Genau, 20 Gigabyte sind 1,50 pro Monat. Die benutzen wohl auch intern irgendwo ZFS und bieten dir AirSync an und bieten dir...
genau. Und ich meine, das ist ganz nett, auf jeden Fall. Und für 150 Gigabyte für Laos ist
okay. Ja, benutzen haben halt keinen Sync-Client, leider.
Ja, WebDAV, du kannst ja das im Own-Cloud... Wie ist das Ding?
OwnCloud.
OwnCloud. Kann man bei OwnCloud bestimmt auch sagen, dass man die Cloud quasi in der Cloud haben will, oder?
Ja, aber synken kannst du halt immer noch nicht. Also das ist ja...
Das ist ja das größte Problem.
Es gibt halt einfach keinen Sync-Client. Ach so, ja, okay. Haben das doch gefixt, oder? Das gibt's doch jetzt bei OwnCloud.
Es gab mal so ein Google-Code-Projekt, was dann von jemandem implementiert wurde, der das Ganze auf SyncML aufgebaut hat, was so ein komischer, furchtbarer XML-Standard
ja,
ist.
Ja, ich kenne SyncML.
Und, ja.
Das ist ein Riesen-Pain, doch.
Ja. Also ich glaube, da gibt es noch nichts, was gut genug funktioniert, dass ich es benutzen wollte. Sagen wir es mal so.
Das ist ja, deswegen mag ich dieses Crashplan auch halbwegs. Es ist zwar Java und eigentlich ganz schrecklich, aber es ist ein Client, der halt iNode Notification kann. Und es gibt dann zwar auch Unmengen an so Frickellösungen, die das dann auch irgendwie mit FS-Event abgreifen und dann
oder
auch irgendwie backuppen.
Oder sowas.
Oder iNotify, ja, aber nichts, dem ich eigentlich meine Daten so gerne anvertrauen würde, traurigerweise.
Genau, also hier High Drive kann FTP, also SFTP, AirSync über SSH, SCP, WebDAV mit SSL und
CIFS sogar.
Und CIFS. Ja. Für die Windows-Kram halt, ich meine, das macht
ja benutzt man CIFS über das Internet, okay, das heißt ja auch...
CIFS über VPN, ja. Sagen die hier.
Ja, aber dann immer WebDAV und HTTPS ist einfacher.
Ja, also wenn du ein Windows hast, dann kann man das schon machen. Richtig. Weil du kannst es ja auch echt mounten wie so ein Netzdevice.
Das ja, das cool. Will ich halt nicht, weil dann habe ich es nicht offline verfügbar im Normalfall.
Ja, pfff.
Ja, naja.
Man kann halt nicht alles haben. Aber ich meine, dieses Synken ist halt immer noch ein Pain.
Aber die sind von Preisen nicht schlecht. Die sind wie 4,90 für 100 Gigabyte Speicherplatz monatlich. Ist nicht so schlecht.
Ich weiß nicht. Ich bin gerade auf Null.
Ja, das ist natürlich noch die einfachere Sache, aber...
Und ich meine, 150 Gigabyte von... Ich gucke mir das einfach mal an. Ich habe das gerade wiedergefunden, weil ich habe eine E-Mail bekommen, so, ja, willst du nicht dieses High Drive mal benutzen? Ich so, ja, vielleicht. Ja.
Und es gibt aber auch viele Anbieter, also DSL-Anbieter zum Beispiel, 1&1, die einfach mal 100 Gigabyte online anbieten, wenn du bei denen bist. Und das ist eigentlich echt nicht schlecht. Und die haben jetzt auch irgendwie...
Ja, wenn die halt so FTP-Zeugs unterstützen oder SFTP.
Ja, so im Normalfall, denke ich. Also sie haben, die bieten jetzt sogar irgendwie so einen komischen Client an. Mhm. Mit automatischer Einrichtung und Pitifalle und alles. Naja.
Eins, was dann auch irgendwie nur komischen Kram
Backup. Hat. Genau, wir sollten einfach mal weiter, weil wir jetzt sagen wir nichts
Open mehr Street Kluges Map.
Darüber. OSM.
OSM. Apple fängt an, OpenStreetMap zu benutzen.
Tja, und benutzen Vimeo statt YouTube. Ich glaube, sie haben da so eine Firma,
die sie nicht leiden können. Ich glaube, die haben keinen Bock mehr auf Google. Ja. Also Apple hat ja vor kurzem irgendwie letzte Woche, heute genau vor einer Woche war das, glaube ich.
Während einem Podcast letztes
genau,
Mal.
Genau, das neue iPad und irgendwie andere Sachen vorgestellt. Und da gibt's unter anderem auch iPhoto für iOS, also auf dem iPad und auf dem iPhone, womit man dann halt seine Fotos angucken kann und so. Und da man diese Fotos ja natürlich auch geotaggen kann, gibt's halt auch eine Funktion, diese Bilder, diese Geoposition der Bilder anzuzeigen. Und hierzu benutzt Google dann kein Google Maps, benutzt kein Google Maps mehr, sondern OpenStreetMap. Und zwar ein bisschen veraltete Daten von 2010 scheinbar. Mhm. Aber finde ich mal cool, dass jetzt hier auch so.
Ohne Attribution in dem Fall sogar. Also ja,
das
Google,
ist, das
Apple
ist schon
hat sich eingeblendet
also,
gehabt. Ja, da frage ich mich auch, was du da
hast. Ja, das ist schon ein bisschen blöd.
Und, ich habe auch mir die Daten mal angeschaut, also gab mal einen Blogpost drüber und der hat gesagt, ja, sie benutzen zwar die Daten, aber sie haben die noch nicht so richtig verstanden. Also,
okay.
Sie haben da zum Beispiel bei OpenStreetMap gibt es ja alles, also da gibt es ja Feldwege und da gibt es Fahrradwege und dann gibt es irgendwie Straßen auf Parkplätzen und sowas, dann gibt es halt wirklich alles und bei Apple ist halt einfach alles das gleiche dann, also Straße halt. Auf diesem Parkplatz, wo man hoch und runter
fährt. Gut, ist ja ziemlich egal eigentlich für die Fotos zumindest, für iPhoto. Und ich hoffe halt echt, dass sie dann, also Apple hat ja eins der Sachen, die sie halt einfach nicht haben, ist zum Beispiel eine Navigationslösung on board. Mhm. Sie haben Google Maps drauf und damit kannst du dir eine Strecke anzeigen lassen.
Kann man da nicht sagen, ich will irgendwo hin?
Ja doch, aber dann sagt die Siri halt, hier ist die Google Maps, hier ist die Strecke und okay, dann kannst du hast halt keine Turn-by-Turn-Navigation, okay, sondern nur die normale.
Okay.
Und das wäre halt eigentlich ganz schön, wenn das möglich wäre, dass die da irgendwann mal auf OSM umsteigen und da gibt's ja anständige Routing-Lösungen und das Kartenmaterial ist eigentlich normalerweise echt gut.
Ja, die haben also, je nachdem, wo man hinschaut, halt echt verdammt genau alles aufgezeichnet.
Ja, richtig.
Und weil halt auch jeder hingehen kann und sagen kann, ja, ich habe hier noch irgendwie diesen Weg hinter meinem Haus gefunden.
Und ich denke, wenn Apple da dann Leute drauf ansetzt, die eine stabile, schnelle Maps-Applikation bauen. Ich glaube, die Google Maps-Applikation auf dem iPhone ist auch von Apple gebaut. Also das hat Google, glaube ich, nicht selber gemacht.
Ich habe mal gehört, dass die von Google kommt und dass die deshalb seit Ewigkeiten nicht mehr abgedatet wurde, aber ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher.
Das wäre natürlich auch also nicht. Auf jeden Fall wäre schön, wenn sie OSM benutzen würden, weil cooles Material und...
Ja, die haben doch vor ein paar Monaten so einen Kartenanbieter, also so einen 3D-Kartenanbieter eingekauft. Richtig. Kommt vielleicht noch was. Interessant finde ich, dass da gibt es jetzt auch irgendwie diverse Flames. Von der einen Seite, die meinen ja, Apple is evil.
Was? Nein, wer würde denn sowas sagen?
Behaupten interessant finde ich, dass die OpenStreetMap Foundation
Die finden das ganz cool.
Die finden das ganz gut und die haben auch einen Blogpost drüber geschrieben, den wir hier verlinkt haben. Also ich fänd's auch persönlich ganz nett, wenn sie dann halt auch mal sagen würden, wo denn die Daten herkommen. So.
Das wäre ganz nett, ja.
Wo wir gerade bei OpenStreetMap sind, die wollen jetzt ihre Lizenz ändern, habe ich gehört.
Und jetzt? Muss man sagen Attribution oder was?
Ich übernehme jetzt die Google Maps Lizenz einfach 1:1, als ich gedacht haben, die müssen sich ein
bisschen die kennt sich
nicht, aber es kann tatsächlich sein, dass Daten gelöscht werden müssen. Weil die wollen jetzt von der Creative Commons Lizenz, wollen die zu ihrer Open Database License wechseln. Und da müssen sie natürlich von allen Leuten, die da Kartenmaterial beigetragen haben, irgendwie der Erlaubnis einholen. Und die Leute, die da halt jetzt nicht zustimmen, deren Content wird dann halt wahrscheinlich gelöscht, weil sie dann halt alles auf die neue Lizenz umziehen wollen.
Ja, klingt sehr gut.
Das klingt auf jeden Fall genau richtig.
Anstrengend. Also ich habe jetzt lizenztechnisch keine Ahnung, wie die sich konkret unterscheiden, was es da für besondere Vorteile gibt. Scheinbar scheint es da irgendwie scheint die Creative Commons Lizenz nicht wirklich super zu sein für dieses Kartenmaterial.
Ja, du müsstest halt bei dem Kartenmaterial dann alle einzelnen Urheber nennen, die da Zeug beigetragen haben, was
stimmt,
dann
stimmt, das
nicht
ist ja,
geht,
ist ja mit Namensnennung, genau.
Richtig, dann hast du halt quasi eine komplette Karte, die nur mit Namen vollgepflastert ist. Und die sagen also, einige OpenStreetMap-Mitglieder, vor allem aus der Frühphase des Projekts, haben da noch nicht zugestimmt. Also wahrscheinlich wirst du dich da irgendwie einloggen und der sagt dann, hey, kannst du deine Sachen neu lizenzieren? Und alle sagen, okay. Und ab dem 1. April 2012 werden sie sonst das OpenStreetMap entfernen. Also wir haben noch 2 Wochen und
genau, also solltet ihr Daten zu OpenStreetMap beigetragen haben, wäre es jetzt vielleicht an der Zeit, dieser Änderung zuzustimmen.
Das soll ich direkt mal machen.
Ja. Wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Kennst du eigentlich eine gute Anwendung auf Mobilgeräten, also vor allem iOS, mit der man so dieses OSM-Zeug eintragen kann? Das wäre nämlich mal ganz interessant.
Eintragen?
Also
eintragen
nicht nur nutzen, anderes. Sondern eintragen.
Es gibt nichts mehr in Deutschland, was nicht in OpenStreetMap ist. Also kannst du total vergessen. Aber
let's try.
Ich habe GPS NAV 2.
Du weißt, dass ich so aus
dem Superdorf komme, stimmt?
Ja, ich komme so von weit draußen. Da gibt es bestimmt diverse Wege, die noch nicht eingetragen sind.
Keine Ahnung.
Also naja. Müsste ich mal gucken.
Ja, aber könnte ich dir auch nicht helfen im Moment. Aber es gibt im Wiki sind die alle verlinkt von Ozm.
Muss ich mal schauen. Das war es jetzt größtenteils auch mit den News, außer
das in eigener Sache.
Hacker News Meetup.
Genau, es gibt, falls ihr aus der Nähe von Stuttgart kommt, das soll es ja hin und wieder geben. Am 29. März gibt es bei Coworking 0711 ein Hacker News Meetup. Also Hacker News, die Y Combinator Newsseite über Nerdvöllerei, sage ich jetzt einfach mal, weil ich das Wort gerade erfunden habe. Und
klingt gut.
Genau, da gibt's auf jeden Fall ein Meetup in Stuttgart, was ja sonst in Stuttgart gar nicht so oft ist, dass da was Gutes passiert. Leider. Und Genau, direkt neben dem Hauptbahnhof. Also wenn ihr da Lust habt, genau. 29. Also März
direkt
wird verlinkt
gegenüber
in den
vom Hauptbahnhof.
Shownotes.
Da ist so ein Gebäude.
Richtig, das Coworking 0711.
Genau, wird von einem Freund von uns verwaltet und wer Lust darauf hat, der kann sich da in diesem Google Doc in seinem Blog eintragen.
Genau. Und wenn ihr sagt, warum ist es denn nicht in Hamburg? Dann macht einfach eins in Hamburg.
Das genau, war so also. Der erste Post, so, hey, wir machen wieder mit Stuttgart. Ich finde München besser.
Das ist doch auch Süddeutschland. Und dann, ja nein, Karlsruhe. Also Leute, wenn ihr in anderen Großstädten irgendwie ein Hacker-News-Meetup machen wollt, dann macht's.
Macht's halt.
Wir machen es halt da, wo wir wohnen. So.
Schön.
Super gut, auf jeden Fall.
Richtig. Jetzt Themen. Sollen wir Themen machen oder sollen wir...
Oh shit, wir haben Themen.
Sollen wir den Lesefu und das Mimimi machen und sind dann schon fertig, weil es dann irgendwie 11 ist oder so?
Nee.
Machen wir Themen.
Okay. Wir haben es doch gerade mal 39.
Okay. Ja, Themen.
Das Thema.
Also mir kam es neulich zu Ohren, dass es auch noch Leute gibt, die irgendwie Informatik-Master machen und noch nicht wissen, was SSH ist. Deshalb sollten wir vielleicht da mal drüber reden.
Quasi, also wie man sich das vorstellen kann, ist Bash as a Service. Ungefähr so ist SSH.
Ja, ungefähr so der ZSH as a Service. Oder?
Ja, also ich habe hier...
KSH, oder?
Ich verlinke hier einfach mal den Artikel. So. Und der ist sehr gut.
Guillermo Rauch, den kenne ich, das ist so ein Node-Mensch.
Ja. Er hat gemeint, oh shit, das wäre super awesome, wenn man Bash as a Service hätte. Okay. Aber ja, fuck. Es gibt Leute im Internet, die
Bash as a Service. Ich habe noch nicht verstanden, was er damit möchte.
Hier hat einer einen Alias gemacht, der einfach das Richtige macht.
Der heißt?
Ruby-R.NET.SSH.
Ah ja, genau.
Super awesome.
Ja, genau, auf jeden Fall. Es geht darum, was man denn so mit SSH alles machen kann, weil SSH, ich meine, die meisten kennen es, da kommst du auf deinen Server, wenn du denn irgendwo einen stehen hast. Aber das ist ja auch nicht so das Einzige, was SSH machen kann. Und selbst wenn du damit auf deinen Server kommst, gibt es da noch lustige Möglichkeiten, wie du dir vielleicht ein bisschen Arbeit sparen kannst.
Genau, wo fangen wir denn da an? Also, was ihr als erstes machen solltet, generiert euch bitte mal einen Public-Private-Key-Paar, womit ihr euch einloggt. Das ist zum einen viel, viel sicherer, als wenn ihr Passwörter benutzt. Zum anderen auch viel, viel bequemer.
Und viel cooler einfach.
Und viel cooler. Da hat man nämlich so tolle Features, wie man kann sich zum Beispiel passwortlos einloggen. Wenn man dann das Key-Paar irgendwie noch irgendwo auf einem USB-Stick oder so mit sich rumtragen möchte, scheint es Leute zu geben, die machen sowas oder irgendwie über Dropbox synken oder eigentlich keine gute Idee.
VPN nach Hause oder so, keine Ahnung.
Dann kann man das aber auch mit einer Passphrase verschlüsseln und dann hat man das Problem nicht mehr. Mhm. Was man dann auf jeden Fall mal benutzen sollte, wäre ein SSH Key Agent. Mhm. Auf dem Mac ist es standardmäßig so, dass er einen fragt, wenn man da SSH benutzt, ob er das Passwort für dein Private Key File in der Keychain speichern soll. Und wenn du das machst, dann verwaltet dein Mac OS X über die Keychain, über dein User-Login quasi für dich den Key Agent und das funktioniert automatisch und macht das Richtige.
Genau.
Auf Linux gibt es da zumindest für die ZSH ein paar schöne Aliase und Skripte, die das dann auch machen. Da kann Felix vielleicht was zu erzählen.
Genau, also ich benutze da das Plugin von dem OhMyZShell. Quasi, wie nennt man es? Skriptverbund für die ZShell.
Das ist ein Modul-Framework.
Modul-Framework.
Das hört sich auf jeden Fall richtig an.
Modul-Framework. Und da gibt es das Plugin SSH Agent. Und was das Ding macht, ist quasi den SSH-Agent, den es gibt unter Linux, der halt aber super unbequem zu benutzen ist, zu verwenden und da ein bisschen Wrapper drum zu machen, dass das nicht bloß in der einen Shell funktioniert, wo man den SSH-Agent quasi gestartet hat, sondern dass man den mitträgt in alle deine Shells.
Sehr gut.
Weil das ist, SSH-Agent funktioniert schon, aber der legt halt jedes Mal, wenn du den SSH-Agent nochmal aufrufst, legt er halt eine neue File an und müssen neu den Passwort eingeben und das ist alles blöd.
Richtig.
Genau. Was hier gerade im Chat genannt wird, ist ssh-copy-id. Ein toller Befehl, mit dem man seinen SSH-Key, seinen Public-Key auf Servern deployen kann.
Generell vielleicht erstmal das Setup von so einem SSH-Key ist eigentlich gar nicht so wild. Da musst du nur in deine Konfigurationsdatei vom SSHD gehen, da eben aktivieren, dass er nicht nur das Passwort-Login, sondern auch einen Public-Key-Login aktiviert.
Sollte standardmäßig
das
eigentlich aktiviert sein. Ja, also die meisten Distributionen, also, die ich kenne, da ist
ich,
es
aktiv. Ich muss sagen, jetzt ist noch kein System zu Augen gekommen, wo es nicht geht.
Ich hatte neulich eins.
Also ich war schon auf echt obskuren Kisten, aber überall ging es tatsächlich.
Ist standardmäßig an. Und was der eben macht, ist normalerweise, er schaut in dem User, als der euch einloggen wollt, im .ssh-Unterordner, genau, nach einer authorized_keys-File. Und die
oder
muss auch die entsprechende.
Keys 2, je nachdem, wie es konfiguriert
ja,
ist. Ja,
das ist ein bisschen freaky, dass es da eine Authorized Keys 2 gibt, aber
wer
ja.
Wer hat das?
Unsere EC2-Maschinen Ubuntu.
Das ist weird.
Ja, auf jeden Fall gibt's das. Und
sind doppelt authorized.
Da musst du dann, ja, die eine wird von Puppet verwaltet, die andere wird manuell verwaltet. Sowas.
Okay, das
aber genau, was ist. Da müsst ihr eben schauen, dass ihr diese Authorized Key File euren Public Key drin hat. Bedeutet irgendwie den Finger. Gebimsel und dann da euren Namen. Und ihr müsst schauen, dass diese Datei auch die entsprechenden Benutzerrechte hat. Ich glaube, die muss irgendwie ChangeMod 600.
Nee.
Sagt nicht.
Du hast ja dein .ssh schon so eingerichtet, dass du da nur selber reinschauen kannst.
Genau, das .ssh sollte halt irgendwie 700 im besten Fall haben.
Aber wenn ihr da mit Root drauf rumpfuscht, schaut am besten nochmal, nachdem ihr den ganzen Dreck angelegt habt, dass ihr da nichts. Gerade wenn die Authorized Keys File nicht existiert, was ja auch hin und wieder vorkommt, dass ihr die nicht mit Root anlegt und nachher euer User da nicht drauf zugreifen kann und euch wundert, warum das nicht geht. Aber prinzipiell kopiert ihr da nur euren Public Key rein. Das macht, glaube ich, SSH Copy ID so im
Genau, Grunde. SSH Copy ID, muss ich dazu sagen, gibt es standardmäßig nicht auf dem Mac. Darum habe ich in meinem GitHub-Repo, in meinen .files, habe ich da unter anderem auch einen Bin-Folder, da sind Wrapper-Skripte mit drin, da ist unter anderem auch eine Version von SSH-Copy-ID, die ich mir mal aus irgendeinem Repo von SSH geklaut habe.
Also das ist auch nicht so eine Riesenmagie.
Das ist ein Shell-Skript, also du brauchst dazu keine besondere Magie.
Also was du machst, wenn du wirklich keine Ahnung hast von so Kram, dann guckst du dir deine id-rsa.pub an, copy and pastest alles von dieser File in diese Authorized Keys rein und das war's schon.
Und schau, dass ihr keinen Zeilenumbruch drin habt, sondern das soll in
genau,
einer Zeile
genau.
stehen.
Also ich habe genau. hier auch mal einen Blogpost von mir verlinkt, der super kaputt formatiert ist, weil der noch auf einem ganz alten CMS im Jahre 2006 geschrieben wurde. Oh. Da ist auch eine Funktion drin, die nennt sich PutSSH-Key und die macht dann auch das Richtige. Ich muss das Ganze mal überarbeiten und mal wieder die Formatierung fixen. Das ist das
Hast
halt
du wohl nicht ordentlich
beim,
migriert?
Das beim Migrieren was kaputt gegangen.
Da muss man den Markt fangen. Ich glaube, der
Migrationshintergrund.
Ja, so. Ein Post mit Migrationshintergrund. So sieht es dann auch. Genau, was man dann natürlich auch machen sollte oder was eigentlich auch gängige Praxis ist, wäre dann den SSH-Daemon mal auf einen anderen Port zu legen, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, man wird einfach ständig von irgendwelchen Bots genervt, die versuchen, Brute-Force-Attacken auf den SSH-Daemon zu fahren.
Fail-to-Ban oder so drauf machen, aber ja, wenn du ja, keine
kann,
Passwort
kann man,
hast, sondern Public
Key, kann man machen, aber wenn
egal.
Man Fail-to-Ban hat, dann bekommt man dauernd E-Mails, wenn die das probieren, das nervt halt auch.
Nö, ich ban die einfach ohne E-Mails, ja. mir egal.
Also ich mach das eigentlich gerne, dass ich bei meinen ganzen SSH-Geschichten den Port auf irgendwas über 1024 lege und dann habe ich da Ruhe.
So. Richtig. Und wenn du zu faul bist, das dann immer in der Command-Line einzugeben, .ssh/config, kannst du dir für für Hosts.
Das ist das Allerwichtigste.
Genau, also das ist auch so ein Ding, was viele unerklärlicherweise nicht wissen. In dem .ssh-Ordner in eurem Home-Directory, gibt's standardmäßig nicht, aber da kann man anlegen, eine Datei namens config. Und da kann man so schöne Sachen reinschreiben, wie zum Beispiel Multiplexing über lokale FIFOs. Also dass man quasi die SSH-Verbindung zu einem Server wiederverwendet, was eigentlich ganz schick ist, wenn man dann ein bisschen Traffic sparen will oder ein bisschen hinter einer langsamen oder laggy Internetverbindung hängt.
Man merkt, du bist manchmal auf dem Land unterwegs.
Ja, richtig.
Oder mit
UMTS oder so.
Oder wenn man einfach nur Username-Passwort hat, dann muss man es sonst jedes Mal wieder eingeben. Und wenn du Multiplex, dann nicht.
Genau, wenn du Multiplex, dann kannst du nämlich Username-Passwort einmal eingeben und dann verwendet der dann quasi das auf dem lokalen Socket wieder.
Sehr schön.
Das können wir alles nachher auch mal schön verlinken. Was man nämlich auch machen kann, ist, man kann Host-Aliasse angeben und kann sagen, ich möchte jetzt diesen Host, der heißt irgendwie so und so, da steht jetzt irgendwie ein bestimmter Hostname drin oder eine IP-Adresse. Dann loggst du dich standardmäßig mit diesem User auf diesem Port ein.
Mit dieser Identity-File.
Genau, mit dieser Key-File. Man kann ja auch noch mehrere Key-Files verwenden. und kann auch noch sagen, ich möchte jetzt hier Compression anmachen und ich möchte vielleicht noch meinen Agent forwarden, wenn man das macht. Ja,
oder ein Port forwarding ganz generell.
Ja, aber
das ist immer noch was ganz anderes.
Ja, genau. Das Schöne ist, wenn man den Agent forwardet, dann kann man quasi, wenn man mit Keyfiles arbeitet, kann sich über Rechnergrenzen hinweg noch auf weitere Server einloggen und kann dann und muss nirgends mehr ein Passwort eingeben.
Also die benutzen alle deine lokalen Credentials quasi
weitergereicht. Genau, also wenn auf den Rechnern später hinter dem nächsten quasi dein Public Key akzeptiert wird, dann kannst du dich dann quasi, ohne nochmal weiter einen Key Agent schatten zu müssen auf der Maschine, auf der du dich gerade eingeloggt hast, kannst du dich einfach weiter einloggen und hast da keine Probleme.
So ist
es. Macht das Ganze super komfortabel.
Mhm.
Ja, manchmal, wenn man so ein bisschen eine laggy Verbindung hat oder so, kann man dann auch noch sagen, TCP Keep Alive Yes. Dann sendet er dazwischendurch Keep Alives, damit die Verbindung nicht getötet wird.
Was ich bei mir einfach habe, ist Server Alive Interval auf genug. Auf 600.
Ich habe 30.
Ich bin auf 600.
Okay.
Weil ich habe das relativ oft, also ich habe Tink, ich habe es gerade schon mal offen vorgestellt. Da kommt man ja prinzipiell erstmal auf alle Kisten. Und wenn man dann halt irgendwie, keine Ahnung, seine Netzwerkverbindung woanders hat auf einmal oder wenn man irgendwo umgezogen ist, dann ist einfach die ganzen Verbindungen, die über Tink erzeugt wurden, die ganzen SSH-Verbindungen sind einfach alle noch da. Weil es halt einfach 600 Sekunden, glaube ich, sind. Und das ist lang genug für zum Beispiel auch bei Bahnfahrten oder so. Ist ganz gut.
Das ist natürlich nett.
Genau, was man mit SSH auch noch machen kann, was ich hier noch auch verlinkt habe, einen uralten Blogpost von mir, man kann tunneln.
Das sind super.
Das Schöne an dem Ganzen ist, in neueren Versionen von SSH kann man da mittlerweile sogar einen transparenten Proxy aufmachen und dann, wie Marc schon erzählt hat, das war glaube ich letztes Mal oder vorletztes Mal, ich glaube beides, kann man da nämlich dann auch einen transparenten SOX-Proxy aufmachen und die Nazi-Firewall of Death bekämpfen. Genau.
Richtig, das war mal der Blogpost von einem von meinen Titeln. Da habe ich beim großen deutschen IT-Dienstleister gearbeitet, der etwas restriktiv war und ich hatte aber total keinen Bock, über die zu gehen. Und dann,
Ja, ich glaube, wir waren bei dem gleichen großen IT-Dienstleister. Ich habe damals meine Ausbildung bei so einem Laden gemacht und da war es auch ganz praktisch, einfach sich über SSH mal Zugriff auf die Außenwelt zu verschaffen.
Richtig, ich habe das damals sogar mit Putty, weil war ein Windows-Rechner, dokumentiert. Der Blogpost auch komplett kaputt, aber ich paste den einfach mal rein, weil...
Genau. Im Chat wird gerade gefragt, ob sowas wie Reconnect nach einem IP-Switch gibt. Es gibt sowas, das nennt sich, glaube ich, Auto-SSH oder sowas, was das versucht, dann automatisch zu reconnecten. Aber ich habe damit nie so richtig die tollen Erfolge gehabt. Also ich habe dann immer, wir nennen das hier eine Enterprise-Loop gemacht. Wenn ich einfach eine dauerhafte Verbindung zu einem Server haben will, dann wrap ich die SSH-Connection einfach in einer While-True-Loop in der Shell. Was das dann Problem passiert ist, wenn der SSH, also wenn der SSH-Client dann quasi disconnected, dann geht die Schleife in die nächste Iteration und versucht einfach nochmal sich zu verbinden.
Aber da ist besser, wenn du eine kleinere Server-Alive-Intervall wählst.
Oder so.
Damit du es schnell mitbekommst, dass dein...
Genau, also bei mir steht es irgendwie auf 30 Sekunden, das überlebe ich dann noch.
Ja. Genau. Also je nachdem, was man halt gerade braucht.
So, was hatten wir? Wir hatten Tunneln. Also Tunneln kann man übrigens auch in der SSH-Config wiederum eintragen. Also ich habe das zum Beispiel auf der Arbeit. Wir haben da unter anderem unseren Continuous Integration Server, den Jenkins. Da kommt man auch nur drauf, indem man da sich SSH tunnelt und da einen gewissen Port weiterleitet.
Mhm.
Und das kann man halt auch in der SSH-Config eintragen, sodass man sich einfach nur auf diesem Server einloggen muss und standardmäßig dann auch gleich der Tunnel aufgebaut wird und alles.
Ist auch eine schöne Alternative zu so Frickelsoftware wie PHP-MyAdmin, dass du einfach einen lokalen, echten Client nimmst, so in C geschrieben oder was auch immer, der dieses schön verwurschtelt und dann einfach einen SSH-Tunnel zu deinem Datenbankserver aufbaust und dann lokal verbindest. Bedeutet, deine Verbindung kommt quasi für den Server nicht von außerhalb, sondern von sich selber.
Ja.
Die nimmt er dann auch normalerweise an und dann kannst du quasi diese gesamte Web-Management-Geschichte einfach in einem lokalen Programm und SSH emulieren.
Genau, SOX-Proxy ist das Stichwort einfach.
Genau.
Fuck, was habe ich getan?
Du hast irgendwas kaputt gemacht.
No, du hast nicht zurück.
Richtig.
Oh, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch sagen.
SCP auch noch.
Ach so, genau. Man kann es natürlich auch zur Datenübertragung benutzen mit SCP. Wenn man dann ein bisschen komfortabler sein will, kann man AirSync benutzen. Das tunnelt standardmäßig auch über SSH. Mhm. Oder man kann es zumindest problemlos über SSH verwenden.
Gut, also zu Datenübertragung mit SCP kannst du dann halt auch noch irgendwie in deinen, keine Ahnung, CyberDuck-FileZilla, sonst was, einfach musst du dir keinen FTP-Server installieren, sondern wenn dir deine lokalen Benutzer ausreichen, hast du per Default eigentlich immer die Möglichkeit, dich da per SCP drauf zu verbinden, wenn SSH geht und da Daten zu übertragen, alles schön verschlüsselt, alles total dufte. Im Gegensatz zu FTP, was so das Horrorprotokoll aus der
Genau, Welt ist. Da gibt's auch noch lustige Sachen, also auf das gibt's sowohl auf Mac als auch auf Linux. So Fuse-Module, die zum Beispiel SSHFS machen, wo man dann einen SSH-Server oder einen SSH-Share quasi als lokales Filesystem mounten kann.
Mhm. Ziemlich cool.
Da kann man da einfach drauf rumarbeiten, als wäre es jetzt irgendwie auf der lokalen Kiste, ist aber tatsächlich irgendwo
weiter
am anderen Ende der Welt, wenn es sein muss.
Ja.
Und gerade für so Geschichten wie SCP, AirSync und so weiter, da macht es auch durchaus Sinn, wenn man Keyfiles benutzt und die ZSH, weil da gibt es halt super Autocompletion-Funktionen, dass man halt über Rechnergrenzen hinweg einfach SCP und AirSync und so weiter verwenden kann und dann sich Ordnerstrukturen auf entfernten Rechnern einfach autocompleten kann, ohne dass man da großartige Probleme hat.
Hm. Genau. Wie macht ihr es mit euren Keyfiles? Mehrere oder einfach nur eine Keyfile für alle
Server? Gemischt. Also ich habe ein Haupt-Keyfile, Keypar, mit dem ich mich auf meinen Standardservern und meinen irgendwie Screen Sessions oder sonst was einlogge. Dann habe ich nochmal ein extra für meine Screen Session, fürs TMUX Session, für den IRC Client habe ich einen extra Key. Für den Key, für die Tür vom Check, um den Check aufzuschließen, also, habe ich einen extra Key.
Warum in dem Fall zum Beispiel? Warum
der Check
extra im Gegensatz zu den Servern?
Weil ich die beiden Keys auf meinem Handy dabei haben muss. Und den Hauptkey, mit dem ich mich auf meinen Server, also die sind zwar alle auch mit einer Passphrase geschützt, die ist jetzt allerdings nicht so super advanced.
Das ist aber dann wegen der Sicherheit hast genau, du quasi genau. Unterschiedliche Abstufungen, sehr wichtiger Key mäßig.
Genau, also ich habe einfach so die Sachen, die mir jetzt nicht so super wichtig sind, wie meine TMUX-Session mit Irsi oder die Tür zum Check. Weil bei der Tür zum Check, da brauche ich es halt auf dem Handy, weil ansonsten muss ich einen Rechner auspacken, wenn ich die Tür aufschließen will, was auch so ein bisschen suboptimal ist. Sonst ziehe ich einfach mein Handy aus der Hosentasche. Mhm. Kann ich übrigens auch hier gleich mal empfehlen. Ich benutze da für iOS einen Client, der nennt sich Prompt.
Ja.
Kommt von Panic, kostet irgendwie, glaube ich, 4 Euro oder so. Oder 6 Euro, ich weiß es gar nicht mehr.
Ich glaube gar nicht so viel. Aber ich suche
also,
mal, red du mal.
Der Preis lohnt sich auf jeden Fall. Der kann alles Mögliche, der kann mit Keyfiles umgehen, die kann man auch gleich mit iTunes Share in der Gegend rum synken. Er kann eigentlich so die ganzen Standardsachen, die man braucht. Der hat ein ordentliches, was?
$7.99, doch so teuer.
Bah. Ja, $7.99.
Das ist ja schon blöd.
Total gut.
Aber er ist
maximal.
Er ist auch der einzige, der funktioniert, oder? Nee, es gibt noch ISSH, der kann dann auch noch irgendwie.
Der auch Geld kostet?
Der kostet noch mehr.
Der kostet noch mehr.
Ja.
Okay, das ist natürlich so.
Aber auf jeden Fall, Prompt hat eine schöne interaktive Software-Tastatur, die auch so Spezialfunktionen kann und der sieht echt schön aus und der man kann ihn so super
extra
konfigurieren.
Extra für die Pipe zum Beispiel, ein extra Button, weil du halt doch so recht schön. Oft verwendest. Er funktioniert mit Bluetooth-Keyboards gut, er kann die ganzen Private-Public-Key-Geraffel-Geschichten.
Also sagen wir es mal so, alles, was ich mit dem bis jetzt gemacht habe, tut. Mhm. Das Einzige, was ich wissen musste, war, dass, zweimal Escape drücken, ein Alt emuliert, wenn man in einer Irsi-Session ist, weil sonst hat man so ein bisschen Probleme, seine aktuellen Channels zu wechseln.
Sieh einer an.
Genau, also bei mir, ich habe eigentlich zwei Arten von SSH-Keys. Einmal mein Standard-SSH-Key, was ich für alles benutze, und dann SSH-Keys für Special Purpose, die dann aber auch keine Passphrase gesetzt haben einfach. Weil du willst ab und zu SSH auch einfach mal als Maschinen quasi, Machine-to-Machine-Interface benutzen. Mhm. Und da sacken Passphrases einfach, weil du hast diese Maschine und sie weiß diesen Key, sie muss ihn nämlich wissen. Und wenn du sie jetzt damit entschlüsselst, dann ist es quasi so, als ob du
Achso, genau, genau. Ich habe dann
ich offenen hab, Schlüssel mit
ja,
einem offenen,
ja,
einem
genau. offenen Schlüssel. Ich habe nämlich auch noch so einen Key, der hat Root-Recht, der hat keine Passphrase und hat Root-Recht auf meinen Servern. Ja. Der liegt allerdings auf einem verschlüsselten Filesystem auf meinem Home-Server und was der macht ist, der dient dazu, dass sich der Home-Server gegenüber den anderen Servern im Internet authentifiziert, weil ich auch teilweise Backups habe, die auf meinen Home-Server runtergeladen werden, auch über Async und SCP.
Also nicht runtergezogen, nicht reingepusht. So.
Genau, runtergezogen. Also ich habe da so ein automatisches Skript, wenn ich meine Backup-Platte anstecke, dann wird ein UDEF-Event ausgelöst, dann wird die verschlüsselte Platte gemountet und dann läuft ein Snapshot los, was halt unter anderem auch meine Webserver backupt auf die externe Platte.
Klingt nach einem Plan.
Klingt auf jeden Fall richtig. Also so Special Purpose hat man ab und zu einfach mal. Und dann ist es so, dass man da keine Passphrase haben will. Weil selbst wenn der Server die Passphrase dann bräuchte, dann wüsste er sie quasi auch und dann hat man quasi
ja, genau.
keine, und das keine
soll halt
Mehrwert,
auch unter
keine mehr Sicherheit.
Und soll halt auch ohne Benutzerinteraktion
genau.
funktionieren.
Genau, und dafür sind das ist einfach super cool.
Genau, ansonsten, ich glaube, auf Windows will man da noch Putty verwenden? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, ja.
Ja, also, was ich doch, also das ist tatsächlich, also du hast entweder die, du hast wieder die Auswahl zwischen Krebs und AIDS und das ist beides nicht das, was du eigentlich haben willst, aber Putty ist dann halt eher so das AIDS, was dich dann in 20 Jahren tötet, im Gegensatz zu Krebs, was dich halt in 5 Jahren tötet.
Vielleicht.
Ja. Also das andere ist dann Dings.
Cyclin?
Cyclin, genau.
Wobei ich muss sagen, also als ich noch beruflich Linux-Server von der Windows-Kiste aus administrieren musste, was so ein bisschen leer ist, habe ich Cyclin benutzt, weil ich da halt auch SCP und sowas verwenden kann und dann halt auch über SSH Shell-Skripte
ausführen kann. Ja, klar, also ich habe tatsächlich auch beides. Beides, also ich habe quasi beides. Krebs und
aber es ist alles so ein bisschen.
Das ist beides
nicht so,
so
toll.
So super cool, weil das Problem zum Beispiel unter Windows ist, du hast deine Shell, deine lokale Shell. Und in einem Terminal drin und die kann einfach keinen UTF-8.
Ist ja ekelhaft.
Die kann halt nur dieses US-ASCII. Oder so, keine Ahnung, also sie kann einfach nicht das, was du haben willst. Und deswegen geht einfach nur Putty, weil sonst ist alles super hart verkrebelt und das ist auch
blöd. Ja. Alles also für Putty, da muss man sich, glaube ich, auch noch eine extra Software installieren, damit man da einen Key-Agent am Laufen hat, damit man da mit den Key-Files ordentlich arbeiten kann.
Nö.
Nicht? Oder es war früher zumindest.
Achso, ja, ja,
doch. Klar,
aber bloß wenn
Plink,
du.
Plink. Nee, oder war Plink, war Plink der Kommandozeilenersatz?
Das war der Kommandozeilenverbinder quasi. Du hast so Putty Agent.
Ja,
aber das brauchst du halt auch nur, wenn du eine Passphrase gesetzt hast.
Ja.
Kannst auch manuell einfach dann irgendwie browse und dann den Key auswählen oder
genau.
so.
Genau, und das funktioniert, wenn du sagst, okay, das ist dann halt einfach so. Das ist meine
ja, Einschränkung. Also SSH von Windows aus ist schon ein bisschen schmerzhaft. Es funktioniert auch meistens, aber ich habe dann doch lieber unixoide Betriebssysteme.
Funktioniert einfach nicht so schön.
Ja.
Ja. Ach, SSH.
SSH, damit kann man echt super tolle Sachen machen. So.
Kann doch auch schön X-Forwarden. Das brauchst du zum Beispiel teilweise. Ich habe es zum letzten Mal gebraucht, um Spider Oak auf meinem NAS einzurichten damals.
Ich habe es mal gebraucht, um auf einer IBM P-Series, die keine kein VGA-Output hat oder überhaupt keine Grafikkarte hat, einen IBM WebSphere zu installieren, weil das ist so ein komischer grafischer Install.
Ah, schön.
Ja, da muss man dann halt auch, also das war früher SSH minus groß X, heute ist es minus SSH minus groß Y.
Also wenn eins nicht funktioniert, probierst du das andere.
Genau, also man versucht im Normalfall zuerst minus X und wenn das nicht tut, dann sagt es irgendwie und dann probiert man minus Y.
Richtig.
Auch ein guter Trick, wenn man SSH debuggen will, fällt mir gerade aus. Ein.
Minus V.
Genau, also man fängt einfach an, dem SSH zu sagen, er soll einem mehr erzählen, indem man minus V dranhängt und wenn einem die Information nicht reicht, dann hängt man halt jedes Mal ein weiteres V dran, bis er dann halt irgendwie das richtige Ergebnis ausspricht.
Also eigentlich macht man es andersrum, man macht erst ganz viele Vs, merkt man auch, steht da sogar schön viel Text.
Also ich mache es immer so andersrum, aber ja.
Nee, du siehst ja meistens, also besonders wenn jetzt die Verbindung wie slow ist oder irgendwie irgendwas kaputt ist, dann siehst du ja, woran er hängt und das ist dann meistens die letzte Line halt einfach.
Genau. Ja. X-Forward nur für sich Leute, die sich vielleicht nicht vorstellen können. Ihr könnt ja dann also, wenn ihr auf einem Linux-Rechner ein Programm habt, das einen grafischen Ausbruch
Ausbruch.
Output, eine Ausgabe, eine grafische. Erlaubt euch dieses X-Forwarden einfach diese grafische Ausgabe quasi von dem anderen Rechner, wo das Programm läuft, auf euren eigenen Rechner umzuleiten, vorausgesetzt ihr habt ein X laufen. Auf dem macOS gibt's ja dieses X11, das könnt ihr euch ja zusätzlich runterladen, standardmäßig benutzen sie das ja nicht. Aber dann merkt ihr, wenn ihr das macht, dann hopf fängt dieses X11-Symbol, solltet ihr es denn haben, an zu hopsen. Und auf einmal kommt ein hässliches Fenster hoch, wo die Schriftarten wahrscheinlich nicht stimmen, weil ihr es auf eurem Server nicht installiert habt. Und die Symbole komisch sind und alles komisch aussieht, aber man klicken kann. Und
man klicken kann, das Wichtigste.
Genau.
Was ich da empfehlen kann, ist tatsächlich Xpra. Ich habe das, glaube ich, schon irgendwann mal.
Xpra.
Also so das Part, also es ist quasi auch X-Forwarding, nur als Screen, also quasi.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Du kannst zum Beispiel auf verschiedenen Displays kannst du irgendwelche grafischen Dinger starten und die kannst du dann auf einen anderen Server oder auf einer anderen Kiste dir quasi attachen und kannst sie dann einfach so verwenden, als wenn die bei dir wären.
Deswegen
und
auch für Persistent Remote Application.
Genau.
Persistent in dem Fall.
Genau. Ja. Weil, ich habe das, was würde ich sagen? Genau, also ich finde, es fühlt sich irgendwie schneller an als das normale X-Forwarding. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es einfach auch nicht so.
Ja.
Aber es fühlt sich auf jeden Fall schneller an, weil ich lasse es auch immer über VPN, übers Internet laufen und das fühlt sich bei Xpra einfach besser an als bei S.
Was macht ihr normalerweise so? Also ich benutze es halt echt nur, wenn ich gerade zum Beispiel SpiderOak hatte, die Möglichkeit per Kommandozeile manche Sachen einfach nicht einzustellen. Das konntest du nicht machen, musstest erst grafisch das machen und dann später kannst du es auch headless starten, aber ja.
Also es gibt da so grafische Runterladetools, die das ganz, wo man das aber nicht mit X-Forwarding machen will, weil du willst, dass die Applikation danach noch läuft, deswegen Xpra, weil da kannst du dich da attachen, kannst dann irgendwie Sachen anklicken und kannst dann dich detachen.
Also das und ist dann läuft nur, die Application nur aus Vorder, weil du irgendwie das Webinterface für dieses Runterladetool wahrscheinlich nicht einrichten willst oder.
Weil es ist vielleicht, also ich hatte das jetzt ein Tool, das ist das bietet die Möglichkeit irgendwie Spiele von in ein bestimmtes Format zu bringen auf die Platte für die Wii.
Ah ja.
Okay. Also dein Homebrew halt.
Dein WDFS.
Genau, WDFS und das gibt es. Also ich habe das nicht in Schwarz-Weiß gefunden und deswegen habe ich dieses Bunti genommen und das funktioniert einfach. Also.
Okay.
Und dann kann man sagen, ja, okay, jetzt macht es da.
So. Also dass du dann quasi hast du NAS installiert oder wo,
genau.
Dass du das, genau, okay.
Und da hängt dann einfach alles dran.
CD-Laufwerk, das ist entsprechend. Braucht man immer noch ein spezielles CD-Laufwerk für?
Also keine Ahnung, ich hab dann eine SD-Karte reingesteckt und dann okay gedrückt.
Okay, dann wahrscheinlich nicht mehr. Sehr gut. Ja.
Und genau, also für solche Sachen und ja, eigentlich genau für sowas.
Also ich habe es benutzt unter anderem, um zum Beispiel auf meinem Home-Server Dropbox einzurichten, weil ich da zu faul war, den Installer irgendwie, das geht glaube ich auch irgendwie auf der Kommandozeile, nee, geht glaube ich nicht, weil er keine Argumente entgegennimmt. Also ja. Man muss den, der läuft zwar ohne einen X, aber man muss den irgendwie mal konfigurieren und dann habe ich halt da auch ein XL-Forwarding genau gemacht. Und das klingt immer so spontan ein bisschen unintuitiv, weil der Server ja dann eigentlich auf deiner Client-Maschine läuft. Aber wenn man X11, glaube ich, halbwegs verstanden hat, dann sollte das auch klar sein. Ansonsten, ja. Die Applikation läuft auf dem Server, aber das User-Interface dazu wird halt auf eurem lokalen Rechner, richtig, vor dem ihr gerade
sitzt. Ist dann auch gerade, wenn es im Internet oder wenn es weiter weg ist, ist alles etwas ruckelig oft, aber man kommt mit klar.
Ja. Also wenn man sowas öfters macht, dann sollte man vielleicht auch so vielleicht VNC oder sowas benutzen. Das ist dann schon eher für so Geschichten ausgelegt.
Also Xpra kann ich auch empfehlen. Das ist auch, das kommt mit sowas relativ gut zurecht, habe ich das Gefühl. Ich kann auch Bullshit sein.
Ich habe ja auch noch einen lustigen Artikel verlinkt.
Ja.
Es ist H-Hacks von Matt Welch. Matt Might.
Kommen ja immer wieder so Artikel, wo sie sagen, oh Gott, das ist alles super awesome, genauso wie jetzt.
Ja, yeah, genau. Genauso wie wir jetzt. Und da ist im Endeffekt auch der Großteil von dem, was wir hier gerade erzählen, erklärt. Auch inklusive, man kann zum Beispiel auch Dateien von einem Rechner auslesen, in SSH reinpipen und auf dem anderen Rechner in ein Sound-Device reinpipen und dann
Profit.
Und dann kann man da quasi Profit, genau. Da kommt da halt das, was auf dem einen Rechner rauskommt, rausgeht auf dem anderen Rechner aus dem Lautsprecher.
Richtig.
Meistens ist da so.
Genau, aber was tatsächlich, was ich schon gemacht habe, was echt gut geht, ist, man kann mit DD Block-Devices auslesen, kann die in SSH reinpipen und kann die auf dem anderen Rechner wieder rausholen.
Ja, richtig. Kann und zwar direkt auf die Platte raus.
Und zwar direkt auf die Platte. Das heißt, der liest quasi von der Platte einen Byte-Strom von rohen Blöcken, schiebt die in SSH rein und auf der anderen Seite setzt er sie wieder zusammen. Das Großartige daran ist, es funktioniert tatsächlich.
Richtig. Ja. Geht auch mit Netcat, wenn ihr noch unverschlüsselt und schneller sein wollt.
Ja. Nee, schneller ist, glaube ich, nicht viel.
Wir haben eine CPU-Belastung, also teilweise, wenn Gigabit verschlüsseln muss pro Sekunde, ist
müsste man schauen, ja, vielleicht.
Also ich sehe bei mir, dass das, wenn ich die vollen 100 Mbit, gut, da ist auch noch was anderes dabei, aber da geht die CPU schon so ein bisschen auf 30% oder so.
Bisschen, ja. Also genau, also sonst Netcat für Hardcore-Mode. Kannst auch broadcasten, kannst du in 1000 Computer.
Genau, einfach mal an alle.
Ja,
ja, wenn ihr mal für eine LAN-Party 1000 Rechner aufsetzen wollt, dann macht ihr das einfach per Netcat.
Dann macht ihr das am besten über Cobbler. Das ist nämlich mein erster Pick. So schön hast du übergleitet.
Yes!
Das davor hast du vollkommen. Der Lesefu, aber
das ist mir egal. Das war einfach zu perfekt gerade.
Ja.
Genau, mach ich später.
Picks? Ja, ich habe sehr viele reingepackt.
Ach du meine. Oh ja. Gott, wo fangen die an? Ach da. Und zwar Cobbler ist genau eine Sammlung von Technologie, die es dir ermöglicht, leicht Kisten aufzusetzen, die automatisch konfigurieren zu lassen und übers Netboot quasi auch automatisch zu starten und zu installieren.
So Pixie-Zeug, also PXE?
PXE, genau. Also das Ding ist quasi eine Glue-Technologie.
Batteries included.
Sehr cool. Das Ding macht PXE, das macht irgendwie, das konfiguriert dir deine Pfade für dein Kickstart-Auto-Preboot-Zeugs. Und es macht das noch alles mit anständiger Konfigurationsmöglichkeiten und siehst dann, was man halt einfach so braucht. Also du kannst irgendwie Distributionen anlegen, du kannst Images importieren, die er dann quasi direkt umsetzt und alles, um die danach dann quasi zu netbooten.
Du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich gefreut hätte, hätte ich sowas vor ein paar Jahren gehabt, als ich noch LAN-Server aufgesetzt habe.
Ja, also die Sache ist halt, PXE aufsetzen ist halt schon riesig. Weil du
so ein komischer DHCP-Freak-Server irgendwie dafür brauchst, habe ich damals irgendwie Probleme gehabt.
Noch nicht
auf
mal.
Windows also, gab es keinen, der das richtig...
Nee, also hier
ist, glaube ich, nicht mal ein PXE, ein DHCP, sondern das ist noch
du,
so...
Du setzt dann, also du setzt ein DHCP...
Vor DHCP war, da gab BootP, braucht man da glaube ich für.
Also das muss einfach dein DHCP-Server
sein. Es gibt auch DHCP-Optionen für PXE und das konnten viele nicht. Und
genau, also jetzt ist es alles, also jetzt aktuell ist es halt alles super cool und du hast diese tollen Technologien, die einfach alle das Richtige machen.
Das ist auch lightweight, nur 15.000 Zeilen Python.
Ja, das
ist so. Degrees of lightweight.
Ja, aber vergleich das mal mit anderen Sachen, die das Gleiche machen. Da hast du einfach eine Enterprise-Solution, die irgendwie 200.000 Euro kostet.
Aber 15.000 Line Python ist vergleichsweise lightweight, nicht lightweight.
Ja, also die haben da auch, was man noch sagen muss, die haben da ihren Client dabei, den du irgendwie auf Kleinsystem ausführen kannst, damit der irgendwie Snippets nachzieht. Die haben irgendwie dieses komplette Templating-Zeug, was halt alles funktionieren muss. Und die haben eine grafische Oberfläche. Das heißt, du kannst dir ein Shit auch zusammenklicken.
Krass.
Ja, wahrscheinlich wird da irgendwie 3/4 von dem Code für das Web-Interface draufgehen.
Mal gucken, wie viel es Web
oder,
ist.
Oder ist
das,
es Web?
Das sieht echt nicht so unendlich
viel aus. Das ist schon Web, oder?
Ja. Also das, die benutzen da, glaube ich, ich weiß gar nicht, was benutzen die gerade. Die benutzen halt irgendwas. Aber das sieht schick aus und es funktioniert echt erstaunlich gut und es macht tatsächlich auch Spaß damit, irgendwie cool. Kisten zu booten. Was ich da letztens gemacht habe.
Das hört sich irgendwie paradox an, aber das ist gut.
Ja, das ist also gut. Fühlt sich richtig an. Das fühlt sich nämlich nach weniger Pain an, als es selber zu machen. Was es automatisch besser macht, weil sie benutzen halt einfach nur Zeug, was es gibt und das ist genau das, was man eigentlich haben will.
Klingt sehr gut. Gerade das mit dem Pixie zusammen, dann kannst du da mal schnell das Zeug rausspammen.
Genau, du kannst dann zum Beispiel auch Live-CDs booten und shit.
Also. Machen wir direkt weiter mit dem Pix, dann können wir irgendwie
mit den Pixies Umweg
machen.
Sollen wir die Pics dann nach oben
kopieren? Echt? Wollen wir kopieren, das Torrent-Magazin. Was ist denn das Torrent-Magazin?
Ich habe das dabei. Soll ich das euch mal kurz zeigen?
Ach, das ist ein echtes Magazin?
Ja, ja, das ist tatsächlich
ein... Aber jetzt holst du nicht ein Kindle raus, oder?
Nee, nee, das ist hier so gedruckt, sogar mit schönem, dicken Papier und
krasser
so.
Krasser Scheiß.
Das hat mich eher verwirrt, tatsächlich.
Magazin für serielles Erzählen.
Genau, das,
also das
Torrent-Magazin ist...
Also wirklich BitTorrent wahrscheinlich?
Nee, ja. Verstehst halt nicht.
Nee. Es ist ein Magazin klar. Über Fernsehserien und sie leiten Blödsinn. Sich das so her, dass die ganzen Fernsehserien so im Fluss sind und Torrent übersetzt heißt halt irgendwie...
BitTorrent, ja.
Reißender Fluss.
Nee, BitTorrent. Das ist ein Magazin für Raubkopiere, finde ich sehr gut.
Also ich habe das macht keinen Sinn. Also ich bin auf die Seite gegangen, Magazin für serielles Erzählen, gehe dann, scroll dann irgendwie ein halbes Stück runter, sind schon, also am Anfang ist eine als erste Artikel, dann kommen zwei nebeneinander und dann scrollst du noch weiter runter und sind irgendwie drei nebeneinander. Das ist nicht serielles Erzählen, das ist paralleles Erzählen.
Das ist auch gedruckt. Also das.
Nee, aber guck dir das doch mal an, das ist nicht serielles Erzählen.
Ja, das sieht halt komisch aus.
Das sieht parallel aus.
Genau.
Fucking
nein. Aber da kam jetzt die erste Ausgabe raus, kostet 6 Euro. Ist so ein bisschen viel, aber dafür hat man so gut wie keine Werbung drin. Also man hat am Anfang irgendwie eine Seite und am Ende eine Seite und das war's dann. Zwischendrin werden in Artikeln keine Werbung.
Bisher, ja.
Und es geht um Fernsehserien. Also wer sich für sowas interessiert, das wurde auch schon in einer Folge RetinaCast geplagt, die demnächst rauskommen wird. Und hier unter anderem Titelstories, Shameless, britische Serien, unter anderem Doctor Who, ein Interview mit den Machern von West Wing und im Titel ist Mad Men. Also wenn einem so diese Serien interessieren, wenn man da irgendwie mal so ein bisschen Hintergründe erfahren will oder Interviews mit den Machern, dann ist das bestimmt ganz interessant. Und also das sind gute Artikel drin. Mhm. Und ist so ja mehr oder weniger independent, kaum Werbung drin, deshalb finde ich rechtfertigt das auch den Preis.
Wie viel Preis war nochmal?
6 Euro.
6 Euro.
Kommt alle drei Monate raus.
Alle drei, ja Gott.
Also, ja.
Und den Rest kriegst du dann quasi auf der Seite.
Kann man auch irgendwie billiger abonnieren, der kostet jetzt irgendwie 20 Euro im Jahr. Also da ist eine Ausgabe dann 1 Euro billiger, wenn man es abonniert.
Ich verstehe halt nicht, was sie mit BitTorrent zu tun haben. Wahrscheinlich sagen die einfach, okay, die
weil kannst du dir Leute, jetzt... Weil alle Leute, die Serien anschauen,
zu yeah, BitTorrent tun. Ja, nee, natürlich.
Du kannst dir...
Ja, nee, die
Lügen. Die BitTorrent-Links, die Magnet-Links sind dabei.
Nee, du kannst dir einfach... Das wäre auch gut.
So, oder so
QR-Codes oder so.
Genau, QR-Codes kannst du halt einscannen und kannst du direkt runterladen.
Ja, also die lügen, aber ich finde, wir sollten das nicht...
Sie haben sich da was aus den Fingern gesaugt und meinen, ja, die Serienlandschaft ist so ein reißender Strom. Und
schon
deshalb,
klar.
Ja, das ist genau so
weil wie der... Weil alle Deutschen natürlich auch wissen, was Torrent wirklich
darum
bedeutet.
Darum steht es ja im Vorwort.
Richtig. Genau, jetzt auch wenn du anfängst mit einer Lüge, ist ja eigentlich nicht so gut. Aber sehen wir mal nicht so.
Das ist halt genauso wie der eine Basketballspieler, der sich halt auch einen Charlie Chaplin Bart hat wachsen lassen, weil er ihn wieder in machen wollte.
Ja.
Hat nicht funktioniert.
Nee.
Er sieht halt aus wie Hitler.
Torrent-magazin.de.
Genau, also die Webseite ist, wie der Felix schon festgestellt hat, so ein bisschen verwirrend, aber das Magazin ist ganz cool. Das kann man sich entweder online bestellen oder das gibt's an jeder Bahnhofsbuchhandlung oder Zeitschriftenhandlung. Mhm. Mhm. Und okay. Ja.
Sehr schön.
Empfehlenswert auf jeden Fall.
Mein Pick, die SS und YouTube, also SS nicht, also so, ne?
Apropos das, Hitler.
Richtig, apropos Hitler.
Wenn du hast schon verloren.
Gewonnen.
Was? Wir haben gewonnen?
Auf ganzer Linie. Also, und warum wir damit gewinnen, ist, dass die GEMA oder YouTube ja in Deutschland so grundsätzlich alle Videos, die ansatzweise gut sind, sperrt und dann sagt, tut mir leid, aber da könnte Musik drin sein und die GEMA will das nicht. Und das ist alles sehr nervig und da kann man sich natürlich so Extensions installieren und wie so Proxy-Geschichten und schieß mich tot. Auf was ich neulich gestoßen bin, ist einfach, dass ihr, wenn ihr so ein YouTube-Video habt und der sagt dann, GEMA, dann fügt einfach mal vor dem youtube.com in eurer URL-Bar ein SS ein und dann kommt ihr auf safefrom.net. Das ist so eine Seite, die euch dann aus dieser Video-ID die Metadaten extrahiert und dann sowohl anbietet, dass ihr das Video runterladen könnt in mehreren Formaten, als auch auf der rechten Seite so einen kleinen Flash-Player hat, wo ihr einfach auf Play drücken könnt und der schnappt sich dann einfach direkt die Download-Links, die auch in Deutschland, also selbst wenn es in Anführungszeichen GEMA gesperrt ist, können die immer noch extrahieren, wahrscheinlich weil ihr Webservice irgendwo in Nicht-Deutschland steht.
Geht es dann auf einen Download-Link von YouTube oder auf einen Download-Link von denen?
Download-Link von YouTube. Ah, okay. Also wenn du jetzt...
Wie war das nochmal?
Einfach nur SS vor das YouTube. Also wenn ich jetzt hier auf Eye of the Tiger gehen würde, wahrscheinlich sind die jetzt alle irgendwie legal, aber ich klicke mal hier drauf. Dann steht hier natürlich das erste, unfortunately, this video is not available in GEMA because bla 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 blöde Ausrede. Dann gehst du davor, machst einmal SS davor, drückst Enter, dann kommst du automatisch auf Save from Net, er fügt automatisch diesen YouTube-Link ein, dann rödelt hier so ein kleiner rechts-links-Ajax-Spinner.
Ein rechts-links-Ajax-Spinner, ja.
Dann siehst du außen die Downloads, FLV, WebM, MP4.
Klick mal kurz, oder fahr mal kurz mit der Maus über
das
den
Link. Das ist die komplette die YouTube-CDN-Geschichte.
Ja.
Und dann hast du hier rechts außen auch noch das Video, ganz klein, aber mit so einem kleinen Play-Button. Klickst du drauf, er fährt es hier runter und hat nicht mal mehr unsexy Player eigentlich.
Ist aber Flash, oder?
Das ist, wenn ich hier rechts maus, ist der JW-Player.
Mhm.
Genau, aber es geht dann halt einfach mal hart und deswegen kann ich jetzt hier...
Ja.
Okay, kann ich hier dieses Video, obwohl es eigentlich nicht geht, machen. Und der Vorteil ist eben, dass ich mir einfach merken kann, dass ich einfach vor das YouTube das SS schreiben muss, ohne dass ich irgendwelche fucking Plugins installieren muss und irgendwelches anderes Zeug machen. Ich hoffe, dass SaveFrom.net noch länger existiert. Und das ist einer meiner Picks. Einfach ein SS vor YouTube schreiben und glücklich werden.
Das funktioniert bei mir nicht.
Warum funktioniert es bei dir nicht? Was passiert, wenn du ssyoutube.com da drin hast? Weil ich leite dich dann weiter, schnappt sich die URL und trödel dann so ein bisschen für...
Okay, ich versuche das nochmal jetzt hier. Eye of the Tiger.
Das war das Erste. Dann kommt das böse GEMA-Ding. Und dann einfach nach dem www. Vor dem youtube.com. Das wäre dann das. Und ich glaube, solange Felix hier jetzt noch probiert, überbrücken wir die schreckliche Stille einfach mit dem nächsten.
Genau, Blick. Weil du gerade Eye of the Tiger gesagt hast, will ich einfach mal was Lustiges empfehlen. Und zwar nomportqua.com. Das ist eine Videosammlung von Rémi Gelard, den man vielleicht kennt.
Super Mario Franzose.
Genau, der Super Mario Franzose, der auch unter anderem auf der Autobahn im Mario-Kostüm mit dem Go-Kart rumgefahren ist und der ganz viele Passanten-Rodeo unter anderem gemacht hat, unter anderem auch so Geschichten wie Eye of the Tiger, ein Video im Supermarkt gedreht, wo er dann so auf der Kasse auf dem
Laufband
ist kaputt einfach.
Was passiert denn bei dir nicht?
Und so. Nicht das, was bei dir passiert. So?
Schade. Er sagt Server not found.
Er sagt Server not found.
Nicht SS Punkt, sondern den
nur Punkt SS, direkt. Also ohne Punkt.
Dann komme ich bei mir auf, glaube ich, auf Google einfach. Ja. Ich habe einfach keinen Chrome.
Ich habe es in Safari gemacht gerade.
Dann hast du wahrscheinlich so ein Alias gesetzt.
Nee.
Ich habe es auch mit Chrome probiert.
Und da tut's?
Warte mal, ich gucke jetzt mal kurz.
Also einfach nur ssyoutube.com zusammen. Also die Domain, die haben, ist ssyoutube.com. Nicht SS Punkt, nicht sonst was, einfach YouTube.com.
Jetzt macht alles Sinn.
Und die haben auch so für andere Sachen.
Also bei mir tut's.
Warte, jetzt, dann muss es bei mir auch funktionieren, wenn es ohne Magic funktioniert.
Ja, das ist halt das Geile dran,
das ist ja mal super ohne nice.
Magic. Und
du
die haben
einfach nur zwei Zeichen davor machen, kein Punkt.
Ich habe schon gedacht, ich habe einfach zu weit gedacht.
Die haben auch das Ganze irgendwie srapidshare.com haben sie noch. Ich weiß nicht, was genau bei RapidShare passiert, aber ist ja egal. Und sie, also dieses, die bieten dir auch an dann von Vimeo und Sevenload und Break.com und alles Mögliche bieten sie dir an, die Links raus zu extrahieren.
Die sind zu gütig.
Das ist ein einfach nette Menschen, dass es das heute nette noch gibt.
Im Internet.
Richtig.
Genau. Wo machen die Geld mit?
Es sind Russen.
Ach so,
die machen kein Geld.
Gut. Die machen Rubel.
So richtig. Viel zum Thema. dann bin ja auch wieder gleich ich.
Ja.
Seven Ways a Black Hole Can Kill You. Großartiger, lustiger Vortrag von Phil Plait, einem Astronomen. Der das Ganze so erklärt, dass es auch ich verstehe, obwohl ich keine Physik studiert habe, ist sehr amüsant, geht irgendwie eine Stunde, Videoqualität ist so mittel, aber man kann sich es durchaus angucken. Roderick on the Line.
Richtig, das ist mein Pick. Ich habe jetzt gerade ein bisschen verschoben, dass wir uns lustig abwechseln. Da hat mich der Pleite darauf aufmerksam gemacht. Ich mag alles total, was Merlin Mann macht, weil der ist total unterhaltsam.
Ich auch.
Und der macht zum Beispiel Back to Work auf dem 5x5 Network, ist ein super Podcast. Und er hat aber auch einen, in Anführungszeichen, eigenen, den er irgendwie auf merlinmann.com vorrödelt. Und das ist Roderick on the Line. Roderick ist irgendwie so sein Kumpel, ist glaube ich irgendwie Rockmusiker oder so. Und Die haben einfach so die Kunst der Konversation unendlich perfektioniert und reden dann in diesem Podcast in gewohnter Merlin-Mann-Manier irgendwie normalerweise so 1,5 Stunden oder so, ein Stündchen, über die komischsten Sachen und auch extrem nicht jugendfrei und nicht politisch korrekt teilweise.
Deswegen nicht anhören.
Ja, es ist so ungefähr das amerikanische Not Safe for Work, kann
richtig,
man so sagen.
Genau.
Ja.
So, nur dass er halt, also ich finde einfach, es ist unglaublich, wie die, fühlt sich ein bisschen an wie so Improv-Comedy, dass die echt einfach völlig schwachsinnige Geschichten teilweise ergänzen
Beispiel
und
über,
weiter.
Sexpuppen und so.
Gut, Geschichten. Das war jetzt ja nicht so schwachsinnig, ja. Das war ja wirklich.
Das war, hat ja Hand und Fuß.
Richtig.
Da-dam. Ich sehe gerade, John Roderick ist tatsächlich auch relevant. Der hat einen Wikipedia-Eintrag.
Da muss es stimmen.
Also in der englischen Tatsache.
Alles
was
John
du sagst.
Genau, und also ja. Sie machen so, was öfter mal vorkommt, ist so Popkultur-Geschichten über Musik, über Filme reden sie öfter mal. Reden
über
ganz normal,
lustig.
Ja, ganz normal so, was Familie, Leben, Arbeit und in Folge 21 Dead Rubber Girl in My Closet reden sie über Real Dolls, was auch sehr unterhaltsam war.
Ja, wenn sie sich live im Podcast auf deren Webseite irgendwie Sexpuppen mit An- und Abschraubohren Penis konfigurieren.
Richtig.
Konfigurieren, wie praktisch.
Ja, wie also praktisch. Wie
da gibt es ja auch diesen Waffenkonfigurator. Wo du dir dein komplettes M4 irgendwie zusammen konfigurieren kannst. Und zwar mit allem Shit, was es gibt. Also, keine Ahnung, holy shit. Okay, ich glaube, ich brauche sowas.
Weiter, genau. Die TED-App von TED, von diesem lustigen Portal, was so immer diese Veranstaltung macht, wo interessante Menschen großartige Vorträge halten. Da gibt es eine kostenlose iOS-App, da kann man diese ganzen Vorträge angucken und sie ist kostenlos, sie funktioniert. Ich hatte bis jetzt keine Probleme damit. Kann man mal schnell so auf dem Telefon zum Einschlafen oder so so einen Viertelstunden-Vortrag angucken, was sich durchaus lohnt. Marek?
Ja, das mein nächstes Pick sind die PassiveAggressiveNotes.com. Das ist so ein schönes Phänomen, wenn einer nicht die Cojones in der Hose hat, jemand wirklich auf irgendwas anzusprechen, dann schreibt man einfach einen kleinen Notizzettel.
Man findet einfach Regeln.
Und pinnt ihn irgendwo hin, also keine Ahnung, teilweise komische Notizzettel, die da irgendwie eingeschickt werden, so please do not defecate in the garbage or recycling bins, aber dann auch so Sachen wie, hey Leute, hängt doch nicht so viel Zettel auf, die können kann man doch nicht recyceln.
Ja, super sind auch dann diese Kühlschränke, wo dann irgendwie an alle Lebensmittel so ein Zettel hingehängt wird, irgendwie not yours.
Richtig, das ist irgendwie Property of Janine und dann hat irgendjemand sich die Mühe gemacht, an alle anderen Dinge irgendwie einen Zettel ranzuhängen, wo not Property of Janine dran steht. Und es sind halt diese ganzen passiv-aggressiven Notes, die ich immer sehr lustig finde.
Auch großartig, das ist so an Wände geschmiert mit Lippenstift, ihr Ärsche kauft Klopapier, auf Deutsch sogar.
Ja, richtig. Und es ist, also, das ist, wenn jemand nicht den nötigen Mut hat, jemand direkt auf was anzusprechen, sind es halt oft so Sachen wie, sie waren aber sehr laut, anstatt dass sie halt einfach mal vorbeikommen und den Scheiß dann sagen. Und ich finde, es ist schön lächerlich und lese mir das immer durch. Und da gibt's dann ganz coole Sachen.
Stop acting like kids. Lower your voice.
Genau. PassiveAggressiveNotes.com. Ein schönes
sehr lustig. Also wenn man mal ein bisschen prokrastinieren will, kann man da tun.
Ja, kann man sich in den RSS-Feed wahrscheinlich klatschen für lustige Sachen.
Felix? Genau, ich habe ein Video und zwar How Real People Will Use Windows 8. Und das ist ein Video von einem Typen, der hat seinem Vater mal, der hat seinem Vater mal das neue Windows 8 gezeigt. Und er ist damit, man merkt schon, sein Vater ist damit schon arg überfordert, aber der Vater ist einfach super, super nett und super lustig. Und also es ist auf jeden Fall lustig anzusehen. Da gibt es auch noch ein zweites Video dazu, wo er ihn dann mal macOS X zeigt. Und also der Vater ist schon ein bisschen hilflos, aber man merkt schon, dass auch bei macOS einige Sachen richtig gemacht wurden. Einfach so wiedererkennungswert.
Im Gegensatz zu Windows 8, wo er einfach nur blöd guckt und dann klickt er auf irgendein Teil und auf einmal sind die Teils alle weg und er versucht zwanghaft zurückzukommen zu diesen Teils und er kriegt es einfach nicht hin.
Ja, okay, das war auch ein bisschen fies.
Ja, gut.
Aber man muss auch sagen, er hat irgendwie schon andere Sachen gehabt, iPad, iPhone, glaube ich. Und deswegen hat er auch ein paar Sachen wiedererkannt einfach.
Ja gut, er hat ja Windows vorher auch gehabt, aber er hat es dann irgendwie...
Ja.
Ja.
Aber auf jeden Fall, der Vater ist einfach super nett, super netter Typ einfach. Und lässt sich so ein bisschen verarschen, aber er nimmt es auf jeden Fall mit Humor.
Richtig.
Was ich gerade gesehen habe, Audacity 2.0 ist gerade rausgekommen. Sieht immer noch so aus wie vorher. Also wie aus dem Jahre 98 oder so.
Ja.
Wollte ich nur mal gesagt haben.
Da hätte ich auch nicht mit
irgendwas weitermachen. Du möchtest über dein Essen reden.
Paleo-Zeug, finde ich ganz cool, ganz interessant. Die Paleolithic Diet, irgendwie so Caveman-Diet, sonst was. Idee ist, man isst Sachen, die es schon länger gibt als irgendwie 200 Jahre und, oder sagen wir mal 500 Jahre. Und ich bin eigentlich total glücklich mit. Ich habe das einfach mal versucht. So,
und jetzt hast du 20 Kilo abgenommen in den letzten 2 Minuten.
10 Kilo abgenommen in den letzten 3 Monaten oder so. Also es hält sich auch und ist eigentlich ganz nett, weil es halt so eine Sache ist, man, eigentlich das Einzige, was das Ding aussagt, ist, du isst zum Beispiel wenig Getreide oder kein Getreide, kein Zucker. Weil Getreide ist irgendwie so eine Idee.
Auch keine Milchprodukte, oder?
Das ist so ein bisschen mäßiges Streitthema. Aber im Grunde ist so, Getreide und Zucker sind so die zwei Sachen, die einfach normalerweise nicht vorkommen. Also Getreide wächst irgendwie nicht in Feldern in der Natur. Das wächst halt irgendwie mal, keine Ahnung, 8 Büschel. Aber die Idee, dass Getreide irgendwie dann in Feldern gemacht wird und dann komisch weiterverarbeitet und geschrotet und gedingst und gebumst und sonst was, das scheint einfach etwas komisch zu sein. Und es ist eine Diät, die eigentlich ganz angenehm ist, finde ich. So ein bisschen Fleisch, bisschen Gemüse, kannst du im Grunde so viel essen, wie du willst. Solange du die mit den Kohlenhydraten nicht zurückhältst, ist das alles kein Thema. Und ich fühle mich so gut wie schon seit einiger Zeit nicht. Und da gibt's eine unglaubliche Community drumherum. Da gibt's Podcasts, auch einer auf dem 5x5 Network, wobei der ein bisschen
Also es ist tatsächlich 10.000 Jahre vorher, nicht nur 500.
Ja, also das ist so, die Idee ist echt, zu dem Zeitpunkt, wo sich das Genom gebildet hat, und es ist alles umstritten, was halt Höhlenmenschen essen konnten. Bedeutet, du hast Nüsse, du hast Beeren, du hast Fleisch, du hast Gemüse.
Und Fischzeugs.
Und Fischzeugs, genau. Und das ist es dann. Und du sollst kein Getreide essen, keine Sachen, die mit irgendwie raffiniertem Zucker, was alles ein bisschen freaky ist.
Ich glaube, die Idee ist halt einfach
Raw Fish, ne? Das ist nicht so cool.
Ich glaube, die Idee ist halt einfach, du nimmst deswegen ab, weil du halt kaum Kohlenhydrate zu dir nimmst.
Richtig, das ist also so ähnlich wie alle anderen Diäten, so die ganzen Atkins und sonst was. Ja. Die sind alle so Low-Carb-Geschichten. Und das Paleo-Zeug, mir gefällt es einfach vom Prinzip her. Es gibt nette Blogs dazu, ganz freaky Sachen, teilweise irgendwie Pizza aus Blumenkohl zu bauen, anstatt diesen weißen Teig oder weißes Mehl zu nehmen. Nehmen wir einfach Blumenkohl, reiben das einfach zusammen und wenn du es dann genug in den Ofen tust, wird das dann auch so ein bisschen kross.
Interessant.
Nee, die benutzen Blumenkohl für total viele Sachen, das ist total krass. Ich habe sonst eigentlich recht wenig Verwendung dafür gehabt, aber das machen die echt viel. Sie haben teilweise so komische Sachen wie Nussmehl, also Mehl aus irgendwie Mandeln oder sowas in der Art. Almond Flour und bauen sich dann da irgendwie ihre Pfannkuchen da draus mit dem und Apfelmus und Ei und schmeckt alles total gut eigentlich. Und ich finde es eine von den Diäten, die ganz angenehm ist und wie gesagt, ich...
Warum hast du jetzt gedacht, dass du hart abnehmen musst?
Ich bin als Informatiker so ein bisschen verfettet und deswegen habe ich
gedacht... Ach, da bist du auch noch zu Hause, ja, das ist ein bisschen doof.
Ja, das ist war dann halt irgendwie mit halt einer Amerikanerin zusammengelebt, was das Ganze auch nicht viel besser macht. Und jetzt, wie gesagt, irgendwie Gewicht weg, Muskelmasse rauf, total glücklich und recht einfach auch alles zu kochen. So, also musst du nicht großartig drauf achten.
Du hättest das aber wahrscheinlich nicht durchziehen können, wenn du nicht daheim gearbeitet hättest, oder? Also ich meine, gerade so
ist
die
ein
Sachen
schwerer,
ist
genau.
Halt relativ problematisch, wenn man nicht alles selber kocht, oder?
Ach ja gut, du kannst in alle möglichen Restaurants gehen und dir ein beliebiges Steak mit einem beliebigen Gemüse dazu oder Salate mit Hühnchen oder so oder mit Schinken, Speck. Das Einzige, was ein bisschen hart war, als Deutscher früh morgens keine Kohlenhydrate essen, ist fast unmöglich. Ich meine, du kannst kein Brot essen, du kannst keine Müsli. Cornflakes essen und da fängt es dann schon an schwer zu werden. Du kannst diese ganzen, keine Ahnung, Reiswaffeln oder was auch immer das da noch gibt, die sind so ein bisschen zwischendrin. Ich habe jetzt mal angefangen zum Frühstück Eier mit Speck. Was so
Tag.
Das
typische Ami.
Ja, so das typische
ich
Ami
kann Essen es ist tatsächlich am Morgen nicht essen. Das
ich konnte es am Anfang auch gar nicht. Jetzt möglich. Geht es total gut zurzeit. Also ich habe mich jetzt dran gewöhnt und muss sagen, ja.
Ich war 3 Monate in den USA und ich konnte mich 3 Monate lang nicht dran gewöhnen. Ich bin so morgens aufgestanden so
Sagen wir es mal so, wenn ich dann mal so eine Stunde oder eine halbe Stunde wach bin, dann kann ich mir auch so ein englisches Frühstück reinziehen.
Das bin ich halt im Normalfall netterweise, wenn ich so hier Freiberufler, Homeoffice-Geschichten.
Ja. Ich meine, man kann ja aufstehen und dann erstmal duschen gehen und so, bis man dann wieder aus der Dusche rauskommt, dann geht's ja schon wieder.
Das ist halt schon echt
Das ist halt so der Luxus, wenn man daheim arbeitet.
Richtig, naja. Das ist halt, da muss ich mir auch überlegen, ich werde jetzt wahrscheinlich auch mal für wieder ein, zwei Monate in den USA ziehen, aber da wird es dann fragwürdig, wie ich das da schaffe, weil wenn ich da irgendwie nicht so viel kochen will, ich meine, die haben so Diner, aber...
Chipotle.
Ja, das ist halt, ja.
Why would you eat it? It makes you crap blood.
Habe ich letztens auch mit Mike drüber diskutiert.
Das schmeckt echt nicht so schlecht. Ist auch nicht so gut, aber ja.
Das ist nicht so gut,
genau, auf jeden Fall.
Nee, aber hast du mal probiert? Das ist pretty good.
Das ist Paleo-Fu. Ganz nett eigentlich. Ist höchst umstritten, also was heißt höchst umstritten? Jede Diät ist irgendwie umstritten. Es gibt Leute, die irgendwas dagegen haben. Natürlich. Ich finde es angenehm und
zum Beispiel Zombies.
Es gibt Blogs, es gibt Podcasts, es gibt sogar, oh, ganz komisch, Paleosophie, einen deutschen Podcast von einem der Kerle, der Systemhelden den Podcast gemacht hat, damals noch von Sun, falls ich erinnern kann.
Ja, kenne ich.
Genau, und da derselbe Typ, ich so, wow, Flashback, krass.
Welcher war denn das, der?
Ich kenne seinen Namen nicht mehr wirklich, aber... Es ist auf jeden Fall derselbe Kerl und das ist auch irgendwie.
Der macht
so.
Auch mehrere Podcasts, glaube ich.
Ja, genau. Also der macht der Konstantin heißt er.
Ja, Konstantin Gonzales.
Ah, richtig. Ja. Genau. Auf jeden Fall hat er da
das
auch.
Das war auch der Host von Systemhelden.
Der Horst von Systemhelden, Horst. Genau.
Genau.
Das
Essen. Dokumentation. Kann ich auch unterschreiben. Weiß ist eigentlich ein Magazin, was man so. Kann man das irgendwie. Irgendwo direkt im Zeitschriftenhandel kaufen.
Also ja, gibt's auch.
Ich kenne das nämlich nur, dass es immer beim American Apparel ausliegt. Also wenn man da irgendwie Klamotten kaufen geht, so in einem Laden, dann liegt das meistens im American Apparel aus und dann kann man es kostenlos mitnehmen.
Richtig, also es gibt auch die Magazine irgendwo. Ich habe es schon mal am Flughafen zumindest gesehen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also sie haben das Ganze lokalisiert auf Deutschland irgendwie und haben da auch Leute, die was schreiben dafür. Mich interessiert weniger das Schreibenzeug, mich interessiert eher das Reisenzeug, was sie haben. Sie haben halt echt total krasse Sachen.
Ja, die haben halt auch teilweise abgefahrene Sachen. Also ich glaube, noch irgendwo bei mir auf dem Klon altes Weißmagazin rumliegen, wo sie halt einfach mal Leute interviewt haben, nachdem sie Sex hatten. Also keine Ahnung, die waren in irgendeinem schmierigen Hotel und sind dann halt einfach mal auf Leute zugegangen, die da aus diesem Hotelzimmer rauskamen und haben die interviewt, wie es denn gerade war.
Ja gut, so. Wo ich es halt angefangen habe zu kennen, die haben... ganz krasse Dokus über Nordkorea zum Beispiel, wo sie einen bärtigen Kerl reingelassen haben, der dann irgendwie da russische...
Wobei, so krass sind die tatsächlich nicht. Die haben zwar behauptet, oh, wir werden jetzt hier fast eingeknastet worden oder so, aber das, was die da gezeigt bekommen haben, ist die normale Touristenroute, die jeder gezeigt bekommt, der nach Nordkorea
eingereist. Ja, nee, sie haben natürlich auch so Sachen wie, sie gehen dann irgendwie in Russland irgendwo in den Wald, wo nordkoreanische Arbeiter Holz hacken für das Vaterland und versuchen die zu interviewen und dann kommt irgendwie der Kerl mit dem Brecheisen und sagt ihnen, dass sie doch bitte weggehen sollen.
Ja. Und nee, aber die eine Doku, die du vielleicht auch meinst, wo sie sich da mal die Tour durch Nordkorea geben.
Das auch, wo dann so vom Bild steht und so, you cannot stand in front of the great leader.
Ja.
Das ist total gut. Das ist so Standard.
Aber da habe ich letztens auch einen Podcast drüber gehört von den, mir fällt der Name gerade nicht ein. Egal, vielleicht später.
Auf jeden Fall, es gibt auch ganz krasse Sachen, The Vice Guide to the Balkans, also wo sie im Balkan ein bisschen rumgehen und das geht so, es gibt so Terroristensachen, wo sie dann irgendwie in irgendwelche Warlord-Territorien in Afghanistan gehen. Sie haben irgendwelche Brautklauen in Kirgisistan, sibirische Sklaven, also echt so echter Investigativjournalismus, irgendwie mit der Kamera, sind alle immer total locker drauf, also nicht irgendwie ein Stock im Arsch, sondern der sitzt da halt so irgendwie bärtig im Zug und dann kommen besoffene Russen und sie filmen das halt so direkt aus dem Leben, wie die da angepöbelt werden. Alles normalerweise werbefinanziert, also die splitten, es ist komisch, teilweise splitten sie ihre Beiträge in vier Einzelteile auf, teilweise findest du aber auch einen großen und normalerweise nicht Content, also geo-gelockt, wobei ich jetzt auf Reddit neulich gesehen habe, dass es wohl auch irgendwie hieß, in ihrem Land nicht verfügbar. Eventuell waren da vielleicht irgendwelche, ich habe keine Ahnung, Nazi-Sachen drin oder so und die darfst du halt nicht zeigen, wenn du nicht 100% sicher bist, dass
wenn du nicht 100% deutsch bist, sollst du dir halt zeigen.
Mir ist übrigens der Podcast gerade wieder eingefallen, nämlich der Luftpost-Podcast.
Luftpost-Podcast.
Ist ein deutscher Podcast. Da gibt's auch eine dreiteilige Serie, als die da mal in Nordkorea waren und was die da so erlebt haben. Kann man sich auch mal anhören.
Ja,
ist durchaus informativ. Also das ist so ein Reisepodcast. Ja.
Sehr gut. Auf jeden Fall Weiß, besonders, also ist irgendwie vbs.tv, das ist, glaube ich, irgendwie die TV-Sparte von Weiß. Und mit der Boxybox gibt es zum Beispiel einen Channel, das ist ganz nett. Man kriegt sonst irgendwie gar nicht. Also ich habe auch, wenn du irgendwie selbst mal zum Downloaden irgendwelche Torrent-Seiten durchkruscheln, das Zeug das gibt's halt auf der Webseite. Das, ja, sie verkaufen das nicht irgendwie als DVD, also oder ganz wenig, sie haben irgendwie so 2-3 DVDs. Und es gibt's auf der Webseite und da kann man es auch wohl nicht rausklauen anständig. Deswegen muss man sich es wohl oder übel auf der Webseite anschauen oder halt, wenn es geht, in der Roxybox. So
Flashplayer und so.
Genau,
und
richtig. Ja. Deswegen, also ich muss mal schauen, vielleicht investiere ich mal die Zeit und such mal, wo das die eigentlichen Videodateien liegen. Aber sie scheinen wohl recht gut gedingst zu sein.
Geschützt. Genau. Alles, was du dir anschauen kannst, kannst du auch runterladen.
Ja. Badphone?
Badphone. Felix? wir haben es ja mit den Phones. Und das ist einfach bloß ein Video über das Badphone und das ist irgendwie ein Comic.
Das ist sowas von, wie das X-Phone, oder?
Das ist ein Comic, so gemalt, wie sich Superman und Batman unterhalten. Und Batman hat halt sein tolles Badphone und Superman hat gerade ein iPhone 4 und redet mit Siri und so, ja, mein Badphone kann das aber auch. Und ruft dann bei seinem Butler zu Hause an und der benutzt dann halt auch das iPhone. Ganz lustig, ja. Auf jeden Fall. Badphone.
Sehr gut.
Super Kaffee.
So.
Lesefu. Oder mach mal Mimimi der Woche, dass wir nicht so auf einer negativen Note enden, würde ich sagen.
Genau,
wir dürfen niemals negativ
enden. Genau, wir enden dann nämlich positiv, dann wird alles gut.
Richtig, aber ich rant jetzt erstmal ab über fucking Java Open Source Projekte.
Ja, ich habe das falsch gemacht.
Genau, und zwar Jenkins und Selenium. Das sind zwei Open Source Projekte, bei denen Java geschrieben. Bedeutet, es gibt ungefähr 5 Leute, die das freiwillig anfassen würden. Weil so Java Open Source Szene ist gar nicht so groß, weil das alles sehr komplizierte und riesige Dinger sind, ja, ohne Tests.
Es gibt schon sehr, sehr viele Open Source Bibliotheken und Geschichten, die in Java geschrieben sind.
Ja, also es gibt ein paar große Projekte, so servermäßig, aber also bei weitem würde ich sagen nicht so viel wie zum Beispiel. Also sie haben erstmal keinen zentralen Platz, wo sie den Scheiß veröffentlichen.
Ja,
sie haben kein zentrales Plugin-System, wie irgendwie, keine Ahnung, Easy Install, Pip, Gem.
Dafür hast du furchtbare Repositories
für Maven Pom, und Dreck.
Wie praktisch.
Zeug, ja. Richtig, auf jeden Fall gibt es da dann so Sachen, die gehen mir tierisch auf den Sack. Es gibt zum Beispiel in Selenium erstmal, das ist der schönste, das gibt's einen Bug, der irgendwie die letzten 6 meiner Versionen überlebt hat. Der ist auch bekannt und irgendwie 36 Leute haben sich das Issue gestartet.
Das ist auch super, ich mag das.
Ja, wo sie sich einfach benachrichtigt werden wollen, haben alle Leute gesagt, so fuck, wir können das total gar nicht mehr verwenden seit 6 meiner Version, einfach weil hier reproduzierbar geht nicht, dass du da irgendwo sagst, klick mal da drauf und dann sagt Selenium, ich kann da nicht draufklicken. Und das ist allen klar und dann haben sich immer mehr Leute beschwert und haben gesagt, so hey, ein 2.18 ist es kaputt und dann hey, ein 2.19 ist es kaputt, hey, 2.20 ist es kaputt. Dann war natürlich einfach die Idee, ja, wir wissen, dass es kaputt ist und wir hoffen, dass wir es irgendwann schnell fixen können und deswegen schränke ich jetzt die Kommentare ein, dass keiner mehr posten kann. Und wie gesagt, das Ding ist einfach kaputt.
Genauso geht man dann mit Leuten um.
Richtig. Ja. Und ich hab echt noch kein, also ich mache ja meist nur so Ruby-Zeug, aber ich habe in dem Ruby-Zeug noch kein Projekt gesehen, wo ein High-Priority-Bug wie der eine Minor-Version überlebt. Im Normalfall ist es halt so, hey, wir wissen, dass es kaputt ist und wir kümmern uns da jetzt aktiv drum und pushen dann erst die neue Miner-Version, wenn das gefixt ist. Aber die haben jetzt halt schon 6 Miner-Versionen durch. Das ist also seit dem 16. Dezember kaputt. Also da ist es jetzt schon so 4 Monate.
Einfach ein One-Fix.
Einfach so.
Es ist zu schwer, One-Fix.
Ist eben nicht One-Fix, sondern einfach, ja, wir kümmern uns drum, aber es passiert halt einfach gar nichts.
Klar,
das ist halt, ich kann jetzt ein Selenium leider, halt weil es so komplexer Java-Dreck ist, irgendwie mich da auch nicht groß beschäftigen.
Ja, das Problem ist, man muss da
die halt wahrscheinlich auch nicht mehr.
Es gibt da sicher keine Tests.
Da halt die Codebase dazu auch kennen.
Und, ja, und selbst wenn, also das Problem ist halt auch, ich gehe stark davon aus, dass die auch nicht so sonderlich viel Testabdeckung haben, behaupte ich einfach mal. Weil sonst wäre das ja schon früher aufgefallen, dass es nicht
vermutlich,
geht.
Ja, vielleicht und, ist, nee, also das kannst du ja auch nicht sein, weil die haben es ja schon seit 6 Versionen.
Ja.
Also das ist nicht aufgefallen, das kann ja auch nicht sein.
Nee, das ist nicht durch automatisierte Tests zumindest irgendwie, dass da jemand gemerkt hat, hey, nach einem Check-in, oh, da ist jetzt was kaputt. So. Das solltest du ja eigentlich so eine Testabdeckung haben dafür.
Gerade für ein Testtool.
Also gerade
ein
für Tool, so,
was eigentlich genutzt wird,
wenn du dir
testen,
Capybara anschaust zum Beispiel, was ja jetzt nicht dasselbe ist, aber so von der API ähnlich, sag ich mal, und dann halt irgend so ein Backend verwendet.
Also Capybara ist so eine Ruby-Bibliothek, mit der man Browser-Automation skripten kann.
Genau, und Selenium ist natürlich schwerer, weil sie noch in den Browsern drin hängen und so, aber im Grunde kannst du dieselbe Test-Suite für beide verwenden und das eine geht halt, hat halt die komplette und irgendwie bei Selenium seit 7 meiner Version. Und dann fast dasselbe Problem in Jenkins. Bin ich auch noch nicht drauf gestoßen. Da kommt auch, also für einen QA, also für einen CI-Server, der irgendwie wohl doch keine so gute QA hat, ist das alles komisch. Ein Major-Bug, jetzt auch schon gut, es ist über eine Woche her erst.
Das war aber die Geschichte mit dem, ich update mal unseren Jenkins.
Ja, ich habe einfach mal geupdatet, habe gedacht, ja, wenn es eine neue Stable-Version gibt, dann nehme ich die einfach
und
mal.
Plötzlich gingen ihm die Threads aus, mit denen er Jobs abarbeiten konnte und
nicht,
er hat einfach nichts mehr gemacht.
Sondern die sitzen einfach nur da, da steht dann irgendwie Idle unten drin und diese Quiet-Period irgendwie ist kaputt und ja, sagen jetzt alle jedes to Workaround, wir haben jetzt irgendwie, müsste irgendwie zwei Versionen downgraden, weil es ja zwei Versionen da drin ist und keiner hat es irgendwie, oder wir releasen die so schnell, dass es irgendwie keiner merkt und es geht aber trotzdem nicht.
Mhm. Total, die Continuous Integration.
Ja. Aber in Sachen Java Community, noch um das noch Thema nochmal aufzugreifen, ich glaube, es gibt schon sehr viele Software, die Java Open Source ist, aber die haben keine große Community außenrum und die sind halt auch weniger sichtbar. Also es gab früher mal von Sun dieses Java.net, wo es sehr viel Java gab, aber die sind halt alle irgendwie nicht, oder die im seltensten Falle sind die dann irgendwie auf GitHub oder so und oder sie werden dann auf irgendwelchen
auf
irgendwelchen eigenen Seiten gehostet oder so. Ich meine, es gibt da bestimmt jede Menge Software, aber die ist halt weniger sichtbar.
Ich glaube nicht, dass es jede Menge Software gibt. Wenn du hier schaust, irgendwie JavaScript, dann gibt's hier irgendwo ganz unten klein in Java. Und das ist, glaube auch nur irgendwie Lines of Code, weil
sie
Java
einfach 12 Millionen Lines einfach
richtig, kommentiert. Also ich bin auch kein großer Freund von Java, aber
Also es gibt ein paar große, so klar, es gibt irgendwie Cassandra, dann gibt es die großen Projekte, die haben auch ein bisschen Backing, aber ich finde halt einfach so kleine Bibliotheken recht wenig und gerade unter GPL.
Also gerade von der Apache Foundation gibt es viel, da gibt es ja dann noch Solar und Gedöns.
Mhm. Ja genau, also so große Projekte aber so irgendwie fehlt mir da einfach dieses ein bisschen das testgetriebene Entwickeln und dass man sich halt um den Bug kümmert, wenn er schon seit 4 Monaten an der drin ist. Und das habe ich halt echt immer nirgendwo anders gesehen. Ja. Jungs, das geht nicht.
Das geht nicht, Leute.
Jedes Mal, wenn ich Jenkins höre, dann denke ich an Leroy Jenkins. Ich weiß auch nicht. Das ist jedes Mal, das ist auch super.
Was denkst du bei Hudson?
Der hieß früher Hudson. Da denke ich an den Hudson River.
Ich denke da an den, weiß ich nicht. Ich denke jedenfalls bei Jenkins an
Leroy. Oder aus den einen, an den einen aus den Gargoyles.
Der wollte ich gerade sagen. Hassen. Ja, die heißen ja alle nach Bronx und
Die Gargoyles. Wir schweifen ab. Worüber wir auch alle jammern können, ist Piratenpad, weil wir sind jetzt gerade wieder auf Google Docs umgezogen, weil das Piratenpad irgendwie in der letzten Woche unbenutzbar war. Leider.
Gott verdammt. Ja, also, das heißt, jetzt, bei mir ging es, aber halt vor der Sendung ist es wieder zuverlässig down gegangen.
Ja, so als 3 Minuten. Letzte Woche war da, als wir es veröffentlichen wollten, war da nämlich auch noch die Geschichte, dass es da ständig kaputt war und dass wir dann irgendwie in den 3 Minuten, in denen es mal lief, ganz schnell die Shownotes rausgeholt haben, damit wir die veröffentlichen können, weil wir halt den Podcast am Anfang ohne Shownotes veröffentlicht haben. Beziehungsweise Ingo hat es gemacht, ich habe dann die Shownotes noch nachgepusht.
Ja.
Das ist alles irgendwie super optimal. Jetzt mal gucken, ob wir bei dem Google Docs bleiben oder uns irgendwie was Eigenes aufsetzen, ist alles irgendwie so ein bisschen schmerzhaft.
Das kannst du laut sagen.
Also ich würde ja gerne einen Etherpad Lite benutzen, weil die haben auch eine API, wo man dann automatisiert die Shownotes rausziehen könnte und so weiter, aber die haben halt noch keine Authentifizierung und da fehlen auch noch so gewisse Features, wenn es darum geht, anonymen Benutzern Rechte einzuschränken und so. Mhm. Daher eher so meh. Und ja, dass man Etherpad, das normale Etherpad nicht selbst hosten möchte, das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt.
Hm, genau, also wir suchen irgendwas, wo man kollaborativ Text editieren kann. Wenn es geht, webbasiert, dass wir uns nicht einen Client runterladen müssen.
Genau, super cool wäre Syntax-Highlighting für Markdown, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber halt so vielleicht automatisches Rendern von Links wäre ganz nett. Ich meine, im Endeffekt könnte man da auch mal was selber bauen. Das Problem ist bloß, es artet dann wieder in super Detailarbeit aus und kostet halt jede Menge Zeit. Wir entwickeln ja auch noch Octopod unter anderem und haben noch andere Geschichten, Hauptberufe und so. Deshalb ist das alles zeitlich so ein bisschen.
Ja. Aber ihr könnt auch was machen und uns dann einfach bereitstellen. Kein Problem.
Das wäre natürlich super. Also würden wir auch gerne annehmen, glaube ich, oder?
Auch wenn ihr euch den Pain antut, irgendwie dieses Etherpad zu bauen auf eure
Kiste. Es gibt ja auch noch andere Etherpad-Hoster. Die Frage ist bloß, ob die stabiler laufen.
Ich meine, wenn wir
keine Ahnung.
Privates Etherpad benutzen?
Das schon. Im Chat kommt gerade, wir könnten SSH, Tmux und Vim benutzen. Ja, könnten wir, aber da können wir nicht gleichzeitig tippen, weil wir da nicht mehrere Cursor im Vim gleichzeitig haben.
richtig. Richtig. Und außerdem wäre es auch ganz nett, wenn die keine Ahnung, Zuschauer was contributen könnten oder zumindest sehen, was wir machen. Das,
ja, und da halt wow. den Read-Only-Access über SSH zur Verfügung zu stellen, ist dann halt auch wieder
nicht trivial aufzusetzen.
Das ist alles nicht trivial,
aber das ist alles nicht so.
Aber wir könnten immer noch nicht parallel editieren. Wir könnten immer nur zugucken, wie einer schreibt. Weil du hast ja nicht mehr, im Vim hast du ja nicht mehrere
Cursor. Tatsächlich habe ich da mal was geschrieben für. Oh. Und zwar, was direkt dann also mit Escape-Commands in deine Shell reinpfeift.
Oh ja.
Super cool. Ich suche das mal raus.
Okay.
Krebs.
Ja. Oh, Krebscode, ja.
Krebscode.
So, ich glaube, jetzt sollten wir mal wieder ein bisschen positiver werden.
Ja, genau.
Ich habe hier einen lustigen Blogpost auf quantumdiaries.com.
Quantum Diary.
Quantum Diary, nicht Diarrhea.
Ah, Knut hieß es, genau, Knut.
Habe ich gefunden. Und zwar eine Erklärung von einem Physiker, was denn dieses sogenannte Higgs-Boson ist und das Higgs-Field und der Higgs-Mechanismus. Und der erklärt einem ganz ordentlich, auch ohne Physik, also auch für Leute ohne Physikstudium, wie das mit diesem Higgs-Teilchen, was sie da suchen, funktioniert und wie sich Physiker denken, dass das Ganze ja tut. Ist echt interessant und auch mit Bildern und so, ein schöner Blogpost. Kann ich empfehlen.
Wird geinstapapert sofort.
Ja.
Ah nee, das war Cholera Blythe.
Was ich noch habe, ganz kurz, ist ein Git-Cheat-Sheet, was so eine nette HTML5-Webseite ist, die auch echt so hübsch ist. Die erklärt einem dann so den Stash, den Workspace, den Index, ein lokales Repository und Upstream-Repository. Und man kann da immer draufklicken und die zeigen einem dann, mit welchen Befehlen man in welchen Teilen was verändern kann. Und dann, wenn man da irgendwie mit der Maus drüber fährt, bekommt man noch unten einen kleinen Hilfetext angezeigt, was denn da gerade passiert. Und das ist alles sehr hübsch gemacht und hilft vielleicht dem einen oder anderen in der Verwendung von Git.
Mhm.
So, dann kommt immer noch ich.
Wir können auch kurz wechseln.
Wir können kurz wechseln.
Genau, ich mach den Corruption Perceptions Index. Allein schon, weil es so ein wunderbarer
Zungenbrecher
ist quasi. Genau, da bin ich, ich weiß nicht genau, wie ich drauf gekommen bin. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann mal eines Nachts auf Wikipedia hängen geblieben. Da gibt's,
wie ist denn so passiert, ja?
Es passiert einfach, genau. Da gibt's eine nette Geschichte, da gibt's einen Index darüber, inwiefern Korruption wahrgenommen wird. Deswegen auch der Corruption Perception Index. Genau, wo man einfach mal so sich die Versagerländer der Welt anschauen kann und schauen, wie schlimm das da ist, was mir persönlich sehr nahe kommt. Also wir sind gar nicht so schlecht, Position 14, die ganzen nordischen Staaten sind wie immer einfach mal oben bei allem. Und dann siehst du so die letzten, da ist irgendwie Somalia, Nordkorea, Myanmar, Afghanistan, Usbekistan. Und da kann man sehen, also das ist für verschiedene Jahre interessanterweise und auch nach verschiedenen Kriterien eingeteilt. Ist natürlich auch viel Kritik daran, aber ich fand es einfach mal lustig zu sehen, wie schlimm denn welches Land dran ist. Und
interessant, auf Platz 1 ist Neuseeland. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Ja, da wohnen nur 3 Leute. Das ist ja
und Schafe.
Ja, die natürlich, aber die kannst du schlecht bestechen, außer mit kleinen Crackern, behaupte ich einfach mal.
Du meinst dieses Schaf, was dann in dieser Höhle gelebt hat? Das hat,
ja, genau, das Wollschaf.
Das wurde da mit Crackern hingelockt.
Wahrscheinlich bestochen, dass es da reingeht.
Also nee. Shrek hieß dieses Schaf.
Das ist auch ganz interessant, zum Beispiel die Ukraine, hätte ich gar nicht so gedacht, dass die so fies sind, aber die sind auf Position 152 zwischen Tadschikistan und der Zentralafrikanischen Republik.
Ui.
Weil ja, die Ukraine, denkt man ja nicht, die ist ja gar nicht so weit weg, das ist ja fast schon Europa, keine Ahnung, behaupte ich mal. Und dann irgendwie so Kosovo 112 und dann geht's, Mexiko ist auch ganz fies, weil hinten 100...
Ja, anhand von welchen Daten wird das Ganze berechnet? Also ich könnte mir diesen Artikel nicht durchlesen, aber vielleicht kannst du es mir jetzt auch sagen.
Es sind also Umfragen erstmal. Da gab es irgendwie so 13 verschiedene Umfragen, die sich irgendwie, keine Ahnung, verschiedene, generell so gefühlte Korruption und haben sie schon mal jemand korrumpiert und wissen sie das? Und
haben sie schon mal jemanden korrumpiert?
Richtig.
Das ist die richtige Frage auf jeden Fall.
Und da gibt es dann irgendwelche noch Third-Party-Service, die sie da, also das wird hier alles irgendwie erklärt und das ist ja auch wahrscheinlich gar nicht so stimmt, wie natürlich bei jeder Studie irgendjemand herkommt und sagt, dass es nicht stimmt. Ich fand aber einfach mal das Ranking ganz interessant und in dem Wikipedia-Artikel wird dann auch beschrieben, wie diese Transparency International diesen Corruption Index da sich zusammenbaut. Also ist viel Zeug, das da reinführt und lustig zu sehen. Das war so, falls mal jemand 15 Minuten Langeweile hat.
Mhm. Yay. genau, mein nächster Lesefu wäre Making a Fast Website. Das ist einfach mal so ein schön geschriebener Artikel, wie man so hauptsächlich Client-Side-Optimierung macht, wie man da mit cookie-less Domains arbeitet, wie man Content Delivery Networks einsetzt, wie man mit seinem CSS umgehen sollte und so weiter. Die Codebeispiele sind jetzt nicht so brauchbar, weil das ist irgendwie C#, damit kann ich nicht großartig was anfangen. Aber es sind so mal so die ganzen gängigen Techniken erklärt und auch Tools, mit denen man das auswerten kann und so weiter. Und was ich allerdings ganz interessant fand, war, dass die eine Sache angesprochen haben, die mir total unbekannt war, nämlich das Verwenden von Doppelslashes bei URLs. Kennt ihr das? Mhm. Also wenn man eine URL hat und man bindet zum Beispiel in einer Webseite von einem Content Delivery Network zum Beispiel CSS oder JavaScript ein, dass man da Doppelslash benutzt statt HTTP oder HTTPS und dann verwendet der Browser standardmäßig das richtige Protokoll, was du auch in deiner Webseite gerade ansurfst, sodass du halt nicht diese Warnung mit Unsafe Content bekommst.
Du kannst in deinen Templates, musst du dann nicht irgendwie zwei Templates haben, eins für HTTPS und eins für HTTP.
Oder das in der Applikationslogik abstrahieren oder sowas.
Genau, so einfach // und der Browser macht dann das richtige.
Genau, das habe ich mich nämlich gewundert. Ich habe nämlich schon
Code. Und zwei Backslashes machen dann SMB Shares.
Vermutlich, ja.
Nein, das ist so.
Ja, auf Windows.
Ja, auf Windows.
Ja, es sind immer noch, keine Ahnung, 90% aller User oder 85 oder so. Zu viel einfach.
Fand ich auch auf jeden Fall interessant, weil ich habe so einen Code schon mal gesehen, bei Beispielen, glaube ich, bei denen irgendwelche JavaScript-Bibliotheken von einem Google-CDN eingebunden wurden. Die haben das dann da benutzt. Da wusste ich nicht wirklich, was es tut, aber es hat irgendwie funktioniert. Aber jetzt weiß ich, dass man statt diesen HTTP, HTTPS einfach den Doppelslash benutzt und dann wird alles gut. Allerdings hat da heute auch auf einer Firmenmailingliste eine Kollegin gemeint, dass es da mit einer gewissen IE-Version scheinbar Probleme mit gibt, aber ja, keiner benutzt IE.
Nee, außer,
also, ja, genau.
Außer zu viele.
Was hatten wir schon? Sagen wir es mal so, die Leute, die Webseiten ansurfen, die ich privat betreibe, verwenden sowas nicht, deshalb kann ich es da verwenden.
Okay.
Ja.
Ich habe ich pick auch.
Ja,
kann ich noch was picken?
Natürlich.
Ich habe nämlich Cholera Live gefunden wieder. Und das ist genau das. Und zwar hier, du hast hier deine Shell und dann ist das jetzt auf meinem anderen Computer.
Oh.
Und das funktioniert über Multicast.
Freut. Ja, und ich das funktioniert halt nur lokal im Netz, oder?
Funktioniert Multicast?
Ja, also im lokalen Netz, weil übers Internet ist Multicast halt irgendwie meh.
Wenn es funktionieren würde, würde es auch übers... Aber wenn du zum Beispiel ein eigenes VPN hast, was Multicast unterstützen würde, dann würde es auch funktionieren. Anyways, was war mein Pick? Ach, Time.is auf Hacker News. Ich überspringe einfach das, was ich da sonst noch hatte. Der unterste. Und zwar, das ist ein Hacker News Artikel, beziehungsweise die Kommentare dazu, zu einer Seite, über die einfach die sagt, wie viel Zeit du quasi dann neben der Echtzeit bist, ja. Und das macht er halt, indem du in deinem Header quasi mitschickst, wie spät es ist. Und der schaut halt, ob das ungefähr passen kann und sagt dir dann, wie nah du dran bist. Dazu gab es dann den Hacker-News-Artikel und der ist einfach super interessant, weil da ganz viele Leute einfach so die verschiedensten Aspekte von Zeit und Zeitzonen ansprechen, dies und was da für Probleme gibt und wie die gelöst werden. Oh ja. Der ist einfach super cool und total lesenswert. Es sind bloß irgendwie gefühlte 5 Seiten.
Ach, heute ist übrigens nicht P-Day. Weil das Jahr nicht stimmt. So, das habt ihr davon.
Wann stimmt denn das mal wieder?
Und auch nur für Amerikaner wäre heute 3,14.
Ja, das stimmt wieder irgendwann im Jahr 15.000 irgendwas nach Christus.
Das ist nicht gut.
Das ist noch ein bisschen. Verdammt. Ja, und mein Rechner geht irgendwie um 0,005 Sekunden falsch.
Und dann hast du noch ein bisschen, Dings, ein bisschen plus minus.
Ja. Also, aber meine Uhrzeit ist ungefähr korrekt.
Deine Uhrzeit ist viel mehr genauer als deine mögliche dein möglicher Fehler.
Richtig. Mhm. Also das heißt, mein NTP funktioniert einfach.
Dein NTP funktioniert, genau. Ich war irgendwie, als ich das letzte Mal geschaut habe, 3 oder 4 Minuten,
weil ich ein NTP kann auch mal passieren.
Vergessen habe. Aber das ist jedenfalls der Hacking-News-Artikel, die ganzen Kommentare super cool, gut zu lesen.
Ja. So, jetzt macht mein persönlicher neuer Datensammelheld ist Stephen Wolfram. Ich habe ihn sogar mal reden hören damals.
Das ist der von Barcamp Wolfram
in Boston,
Alpha?
Wo so ein bisschen, genau, und also ich habe ihn damals schon reden hören und da kam so ein bisschen raus, der ist ja wirklich so richtig hart nerdy drauf eigentlich.
Das ist so ein super harter Mathematiker, ja.
Oh, richtig.
Er hat jetzt total die guten Sachen gemacht. Er hat nämlich Personal Analytics of My Life. Da hat er einfach mal alles gegraft, was er
und das
Jahren aufgezeichnet hat. Und er hat krasse Sachen aufgezeichnet. Der hat seit 1989 jede E-Mail, die er gesendet hat, hat er oder die er empfangen oder gesendet hat, hat er mit einem Timestamp quasi irgendwo vermerkt. Und dann kannst du ihm zuschauen, wann er zum Beispiel E-Mails empfängt oder sendet. Er hat da nette kleine Plots draus gemacht, so daily outgoing emails averaged by month, wie viel er dann, also siehst du, dass er pro Monat so, also jeden Tag mindestens 1, 2, 3 E-Mails schreibt. Er hat dann auch noch so kleine Distribution Graphs gemacht, wann, um wie viel Uhr der normalerweise Sachen bekommt.
Und wie sich das auch verändert hat in den Jahren.
Natürlich komplett drüber, wie viel seit 1989, wie viel verschiedene Leute er anschreibt. Also du siehst am Anfang 1990 oder so, da gab es noch nicht so viele und das hat sich jetzt irgendwie, monatlich sind da 600 Leute jetzt geworden, die ihm schreiben oder die rauskommen. Er hat nicht nur E-Mails, weil das wäre ja halbwegs einfach, er hat seine Keystrokes gelockt. Also auch 100 Millionen Keystrokes und einfach mal, wann er die tätigt. Und dann siehst du eben, dass er irgendwie
früher viel mehr getippt hat.
Würde ich gar nicht so sagen eigentlich. Du siehst halt, wann seine Pausen sind, also dass er irgendwie die Daily Keystrokes
da unten. Ja, die Daily Keystrokes meine ich hier
unten. Genau, da gab es eine Zeit lang um 2002/2003, wo er total hart viel getippt hat und dann 2006 hat er ungefähr genauso viel getippt wie heute. Du kannst dann immer sehen, wann seine Pausen circa sind. Er hat die Events, die er irgendwie im Kalender oder sowas in der Art hat, hat er gegraft. Er hat, wie viele Stunden er pro Tag am Telefon verbringt. Und das ist, er verbringt so 8 bis 10 Stunden pro Tag am Telefon.
Das hört sich irgendwie ungesund
an. Das hört sich super businessmäßig an einfach.
Richtig, und da siehst du auch seine On-Phone-Probability. Also wenn es ein Wochenende ist, dann ist die Chance, dass er von 10 Uhr bis 6 Uhr am Telefon ist, irgendwo so bei 70%. Shit. Richtig. Super und dann kommt er nach Hause, dann siehst du irgendwie, dass von 6 bis 8 nimmt es total ab. Da hat er wahrscheinlich irgendwie Essen mit der Familie oder so. Und dann aber wieder von 8 Uhr bis irgendwie 2 Uhr nachts oder so ist er noch bei 40%. Bedeutet, der Mann hat eine recht große Chance, dass du ihn am Telefon erwischst. Und das geht am Wochenende
genauso. Dass du ihn nicht erwischst, weil er gerade am Telefon ist.
Ja, genau. Also, oder wenn du vorbeiläufst, ist er am Telefon. Er hat, wann seine Calls starten, wann seine Meetings starten, hat er gegraft. Er hat die Daily Steps, hat er irgendwie auch wahrscheinlich mit so einem kleinen Klicker oder sowas in der Art aufgezeichnet. Dann siehst du, wie viel er so gelaufen ist.
Wahrscheinlich mit Pedometer, oder?
Und interessanterweise, er läuft jetzt mehr... Okay. Pedometer freut sich der Pleidi. Ja. Oh. Richtig. Sehr schön. Auf jeden Fall siehst du dann halt, wie er, dass er heute wesentlich weiterläuft als früher. Gut, da hat er jetzt 2010 erst angefangen, aber er ist auf jeden Fall 2011 und 2012 mehr gelaufen als 2010 anhand von Schritten, was ja schon mal gar nicht so schlecht ist. Und auf jeden Fall ist mein persönlicher Held. Ich will auch anfangen, sowas alles aufzuzeichnen, immer.
Das muss halt automatisch gehen. Ich habe mir das ja auch schon überlegt. Aber
alles deswegen habe ich mir diese fucking Wi-Fi-Waage gekauft. Wenn ich da gar nichts machen muss, da stelle ich mich drauf und dann läuft es. Und
das ist einfach für alles. Für immer.
Genau,
die Wi-Fi-Waage zählt für alles. Natürlich auch deine Keystrokes.
Das hätte ich jetzt gerne auch mit Schritten und mit allem.
Aber du brauchst halt einen super Bonus-Keylogger, der das macht einfach.
Nee, die Waage muss einfach genau genug sein, dass anhand der Keystrokes, die du machst und der Muskelkraft, die du dafür aufbringst, über dein Gewicht aussehen kann.
Wie sich die Hautschuppen von meinen Fingernägeln abschaben.
Ja, also das Keystrokes ist ja schon echt interessant, weil du hast ja dann, musst dann ja schauen, wie du jetzt quasi, wenn du an verschiedenen Maschinen bist, dass du die dann auch mitloggst.
Genau,
und so.
Du brauchst quasi so einen Log-Daemon oder sowas.
Ja, und wenn Stats-D. du dann, zum Beispiel, du hast irgendwie, keine Ahnung, du hast keine USB-Tastatur, sondern so Bluetooth, und dann musst du schauen, dass du das auch irgendwie mitbekommst. Also das ist nicht
ja, ganz gut, das macht ja dann vielleicht der Treiber im Betriebssystem
oder sowas. Ja, ein Treiber im Betriebssystem. Ja.
Hat er wahrscheinlich damals 1989 einen für Linux geschrieben, der geht heute immer noch.
Ja, ich meine, so fährt sich einfach so ein Kernel. Zum Kernel-Hooking.
Ja, auf jeden Fall. Das ist total gut. Und ich habe heute, schade, ich habe noch irgend so ein Messgerät gehabt, das auch irgendwie deinen Schlafzyklus misst, deine Steps und noch irgendwas und dann auch automatisch mit einer Basisstation kommuniziert. Ich habe aber vergessen, wie das hieß. Ich suche da einfach mal danach. Macht ihr mal weiter, Jungs.
Haben wir noch großartig was
für
unser Bouillon?
Bouillon.
Natürlich
haben wir noch was. Ich habe hier die PyCon-Videos.
Oh, yay.
Und ich habe mir, es gab eine Konferenz, die PyCon, und da geht's Surprise über Python-Kram. Und da gibt es alle Videos, also alle Vorträge, die gemacht wurden, gibt es Videos dazu. Und da gibt es ein paar, die tatsächlich echt, echt interessant sind. Also zum Beispiel, was hatten wir hier unten? Wo waren das? IPython in Depth, was IPython neben dem, dass es bunt macht, noch alles so kann und wie man das am besten benutzen kann. Dann haben wir die Keynote, die wohl super gut gewesen sei, von Paul Graham. Und dann haben wir
Graham. Gott, die Paul Graham fucking Keynote. Also ja, es gab ein Scatterplot, wie oft der sagt, und es wird irgendwie ist fast linear mehr durch den. Also je länger er redet, desto mehr sagt er
Du meinst wie bei mir letzte Woche?
Nee, hart. Also der sagt pro Minute gut irgendwie 25 Mal
Da muss noch ganz schön steigern.
Richtig, und das ist auch so irgendwie Top-Kommentar auf YouTube ist irgendwie, what was that strange humming that he did?
Bees, my God.
Ja, also Paul Graham.
Katzen, Wildcats, warum schnurren Katzen? Bienen. Total gut. Ja, auf jeden Fall. Das war hart. Also konnte auch nicht länger als eine Minute zuhören. Also er sagt kluge Sachen, aber bei Gott,
er Paul sagt Graham. Es, Paul Graham, warum bist du so bienig?
Naja, aber er hat Y Combinator gegründet unter anderem.
Und deswegen muss er gut sein, ja, weil da gibt es Leute, die andere Leute volltexten.
Ja.
Und gewinnen.
Also er ist ja auch so Businessmensch, also eigentlich.
Eigentlich sollte er reden können, meinst du?
Vielleicht hat es in dem Raum komisch gerochen und er war deshalb irritiert oder so, man weiß es nicht so
apropos
genau. Also was jetzt nichts gegen Python-Leute sein soll.
Nee, klar. Überhaupt der ist ja auch voll Y Combinator, nicht Python, oder?
Fitbit.
Ja. Apropos gute Videos, TED Talks. Ich habe mir jetzt schon ein paar angeschaut in letzter Zeit und die sind einfach so gut. Und wenn welche scheiße sind, dann guck sie einfach nicht an. Weil es gibt so viele, die so gut sind,
ja,
dass
sind
du einfach für immer was
gut
zu schauen hast. Weil es gibt jeden Tag
irgendwie. Hast du den gesehen, den ich letzte Woche gepickt habe?
Nee.
Okay.
Welcher war das?
Irgendwas mit Stroke of Insight hieß der, glaube ich.
Mhm. Ach, das ist die so, ich bin Gehirnforscherin und kriege einen Schlag und
genau,
erzähle jetzt was.
Das habe ich letztens cool erzählt.
Stroke? Ich habe den gar nicht.
In Sachen TED Talks, ich habe mir da tatsächlich in Evernote mal eine Liste gemacht, weil ich das mal verblocken wollte. Was habe ich denn da? Also was man sich auf jeden Fall angucken kann, sind die Sachen von Brian Cox, wie er erzählt, wie der man schreibt den mit COX.
Das macht sich besser.
wie er erzählt, wie der Large Hadron Collider funktioniert oder warum wir Forscher brauchen.
Large Hadron Collider. Da gibt es eine super
Cox
Seite dazu.
Ach, Brian Cox ist doch der Rockstar Physicist.
Ja,
genau.
Rockstar.
Ja, ja. Der ist so ein bisschen der kleine
Feynman. Nur in mehr Charisma. Mhm.
Ja, oder ich hätte jetzt fast gesagt, Dings, wie heißt er denn? Na, Carl Sagan. So ein bisschen. Also Carl Sagan ist noch deutlich charismatischer.
Der ist nämlich noch
deutlich
toter.
Er hat auch deutlich mehr gemacht bisher, aber ich
finde. Richtig, deswegen kann er es nicht mehr schaffen.
Werde ich mal wann anders picken. Brian Cox hat nämlich auch moderiert großartige BBC-Dokumentationen über die Welt.
Über Dinge wahrscheinlich.
Mhm. Ja.
Sehr cool.
Aber hast es bald.
Ja, fuck, habe ich noch was?
Ja, du hast doch gesagt, du möchtest jetzt irgendwie TED-Talks verlinken.
Achso, nee, ich wollte einfach nur sagen, dass TED-Talks super awesome sind.
Achso, ja, genau. Und wenn ihr die auf dem mobilen Gerät angucken wollt, da gibt es eine App für.
Der ist eine App für that. Du kannst dir die natürlich auch einfach runterladen, weil die sind irgendwie bis 20 oder 30 Megabyte groß. die gehen halt so 15 Minuten.
Gibt es aber auf dem iPhone und iPad auch eine App, die runterladen kann, soweit ich
weiß. Ja, nennt sich Webbrowser.
Nee, die TED-App kann das auch.
Nee, die kann das auch zwischenspeichern, wenn du mal nicht online sein solltest.
Genau. Ja, zum kannst Beispiel, du kannst ja auch trotzdem runterladen.
Achso, was man sich auf jeden Fall auch angucken sollte, wäre James Randi, der auch unter anderem die James Randi Stiftung gegründet hat. Das ist so einer der großen Skeptiker. Der ist immer noch so Bühnen, wie nennt man das, Magician, Zauberer. Also, und der ist einfach super amüsant und verarscht so ein bisschen sein Publikum und erzählt einfach so, was er denn so denkt, und der denkt intelligente Sachen. Kann man sich mal anschauen.
Okay.
Ich glaube, das war's dann jetzt auch mit dieser Sendung, oder? Haben wir noch irgendwas? Mal gucken.
Ich glaube, da war noch eins drin. How Apple.com will serve Retina Images to new iPads. War ganz interessant. So klingt ein bisschen wie Responsive Design mäßige Sachen. Wenn die Apfel-Leute jetzt das Problem haben, dass diese neuen Retina-iPads so die ultra große Auflösung haben, dann kann es sein, dass manche von ihren Bildern, die sie aktuell auf der Webseite haben, nicht für diese optimiert sind.
Du meinst, sie sehen alle scheiße aus?
Die sehen alle scheiße aus, weil die Auflösung halt so hart gut ist, dass du den kleinen Dreck siehst. Und du willst aber auch nicht an alle die super aufgelösten Bilder ausgeben, weil sonst ist einfach zu groß.
Ja.
Und da ist ein bisschen beschrieben, wie die mit JavaScript quasi die entsprechenden Bilder.
iPad sind das Größere.
Ja, so ähnlich wie if iPad, aber genau.
Mehr Hardcore.
Also sie sagen, dass irgendwie statt 500 Kilobyte die Seite dann halt 2 Megabyte hat, wenn sie die Top-Qualität-Grafikversionen benutzen. Mhm. Und das muss man ja nicht immer machen.
Muss man nicht immer haben. Genau. genau. Noch einen tollen Endspruch. Google Plus is not deserted. It's a social network for ninjas. Ich verlinke einfach mal das dazu.
Auf jeden Fall.
Finde ich super gut.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Ja, dann war's das, oder?
Ja.
Sollen wir uns mal verabschieden?
Bouillon.
Bouillon.